Heute im Rasenfunk.
Eccolo il tentativo di tiro, la palla respinta, il capitano della gara!
Allora va il portoghese con pierna destra, il golpe di Cristiano, che golazo!
Gol!
Tête de Kylian Mbappé.
Allez!
Oh, le Kylian!
Points of world class difference.
Der Blick auf andere Ligen.
Jetzt nicht umschalten, ihr seid genau richtig, beziehungsweise warum sollte man bei einem Podcast umschalten? Das fängt ja schon mal ganz fantastisch an. Herzlich willkommen hier im Rasenfunk zur Ligatur. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute sprechen über die Serie A, die Premier League und La Liga. Die Ligue 1 hat es leider nicht in die Ligatur geschafft, das hat aber rein terminliche Gründe, hat nichts mit der Liga zu tun. Ich freue mich sehr, dass ich hier begrüßen kann, zum einen Christian Bernd. Hallo Christian.
Hallihallo, schönen guten Tag.
Außerdem Alex Treuker von unter anderem vivalaliga.de. Hallo Alex.
Servus in die Runde.
Und dann ist hier, wir haben ihn schon im September mal gehört, Hendrik Buchheister. Und wir können endlich sagen, nicht nur warum du deinem Namen alle Ehre gemacht hast, Hendrik, sondern auch warum du in der letzten Saison so selten in der Ligatur warst. Hallo Hendrik.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Buchheister, warum waren Sie denn so selten da in der Ligatur letzte Saison?
Ja, habe ich noch nie gehört, den Worte tatsächlich.
Ey. Ich habe einen Ruf zu verteidigen.
Ja, genau. Genau, ich hab ein Buch geschrieben, was auch gerade erschienen ist, heißt We Call It a Klassiker. Genau, ja, vielen Dank für den Hinweis. Handelt von der Rivalität Deutschland-England. Ist gerade erschienen, gibt's überall, wo es Bücher gibt, beim Piper Verlag, online, natürlich auch bei der lokalen Buchhandlung und macht sich sicher auch gut unter Weihnachtsbaum. Also für meine, ich kann verraten, für meine Familie wird es dieses Jahr an Weihnachten keine Überraschung geben.
Moment mal, die haben sich das nicht selber gekauft? Ja, sehr schön. Also, we call it a Klassiker. Sehr empfehlenswert. Ich habe schon mal kurz reingeblättert, aber ganz gelesen leider noch nicht. Aber das werden wir ja vielleicht auch nochmal im Rasenfunk aufarbeiten können. Schön, dass du auf jeden Fall mit dabei bist. Schön auch, dass ihr anderen da seid. Und schön, dass es dieses Format gibt. Warum gibt es dieses Format? Wegen Hörerinnen und Hörern wie euch, wie dich da draußen. Diejenigen nämlich von euch, die uns unterstützen finanziell, die machen auch so ein Format hier möglich. Rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und auf Kiosk rasenfunk.de könnt ihr neben das Buch von Hendrik dann noch andere Dinge legen vom Rasenfunk, zum Beispiel eine Rasenfunktasse. Das wäre doch auch ein schönes Geschenk. kiosk.rasenfunk.de. Und ich werde natürlich das Buch auch verlinken, wobei ihr, glaube ich, schlau genug wärt, es auch selbst zu finden in den Buchhandlungen dieser Welt. Also, danke für euren Support und wir wollen mal reinblicken auf die verschiedenen Ligen. Wie gesagt, heute sind es in Anführungszeichen nur drei. Und jetzt muss ich mal überlegen, wir beginnen vielleicht mal in Spanien, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eins der Premier League-Themen so ein bisschen ausufern könnte. Deswegen beginnen wir mal schnell und knackig mit einer Sinnkrise, Alex. Wer oder was hat denn da eine Sinnkrise in La Liga?
Ja, ich habe es mal so betitelt, Sinnkrise. Der FC Barcelona kriselt ein bisschen. Das ist jetzt natürlich nicht bei denen so, dass sie jedes Spiel verlieren, aber sie gewinnen nicht genug Spiele und sie überzeugen bei ihren Siegen nicht, die teilweise, ja, Arbeitssiege sind, glückliche Siege. Und man hat sich natürlich mehr vorgestellt, nicht nur, weil man natürlich amtierender Meister ist in der Liga und da den Titel verteidigen möchte, sondern optimalerweise willst du ja eine Entwicklung sehen, den nächsten Schritt gehen. Aber es ist eher, hart gesagt, eine Entwicklung zurückzuerkennen. Am besten daran zu erkennen, an der Abwehr, die ja letztes Jahr ein absolutes Bollwerk war, ja. War ja auf Rekordkurs, Ter Stegen ständig die Null gehalten, ne, mit, ich glaube, 9-0-Rekord eingestellt, aufgestellt und mittlerweile ist, und ansonsten haben sie aber nicht so überzeugt spielerisch, viele 1-0-Siege und mittlerweile, und deswegen Stichwort Zurückentwicklung, hält nicht mal mehr die Defensive und dann schießt die Offensive nicht genug Tore und dann gibt es statt 1-0-Siegen oder 2-1-Siegen oder 2-0-Siegen, eher mal hier und da ein Remis oder sogar Niederlagen. Und jetzt sind sie so nur Vierter in La Liga. Das ist nicht den Ansprüchen genügend. Viele Remis gegen kleinere Mannschaften, gegen Rayo, Granada, Mallorca zum Beispiel. Sie geraten oft in Rückstand. Bei Schachtja Donetsk in der Champions League haben sie ja sogar verloren. Und deswegen ist man ja sehr, sehr unzufrieden beim FC Barcelona. Oder generell herrscht jetzt nicht so die Euphorie, die man ja eigentlich erwarten sollte in der Xavi-Ära als amtierender Meister, den nächsten Schritt machen. Nee, es ist eher irgendwie eine Stagnation oder eine Regression sogar ein bisschen.
Jetzt ist es ja aber bei solchen Teams wie Barca auch so, dass eben schon ein knapper 1:0-Sieg reicht, dass die Alarmglocken angehen und oi, wie schlimm ist es das hier? Also wie würdest du denn das jetzt bewerten? Wie viel ernsthafter Sinn steckt denn in dieser Krise?
Ja, du hast es schön angesprochen. Normalerweise reichen ja selbst unschöne 1:0-Siege nur dann aus, wenn du dann wirklich reihenweise gewinnst, Titel gewinnst und dann der Zweck heiligt die Mittel, ne? Das klappt ja bei Barca nicht so oder passt nicht so, sondern man will ja wirklich auch immer dominanten, schönen Fußball sehen. Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber Schönheit für die Barca-Fans, für die Katalanen ist halt nun mal viel Ballbesitz, ne? Den Ball laufen lassen, dominant sein, viele Torchancen haben, den Gegner mit Ballbesitz ersticken und davon sieht man zum Beispiel auch sehr wenig. Also auch bei Spielen, die sie nicht gewinnen, wenn du wenigstens dieses Stilmittel hättest, dann würde man zwar, wäre man zwar unzufrieden, wenn man nicht gewinnt, aber man wäre zufrieden mit der Spielart und Weise. Und jetzt kommt halt eins zum anderen, dass sie nicht mehr so viel gewinnen wie letztes Jahr und der Fußball aber nicht besser geworden ist, sogar eher ein bisschen rückständiger, schlechter, weil sie nicht mal kleine Mannschaften dominieren können, nicht mal wirklich überlegen sind, sodass du sagst, na, das Unentschieden war unglücklich, du hattest 80% Ballbesitz, 25 Torschüsse und spielst halt 1:1, passiert. Nee, auch das ist nicht der Fall. Sie sind wirklich teilweise gleichwertig, und das ist sehr, sehr negativ, gegen Granada, Rayo, Mallorca. Sie müssen mit Ach und Krach irgendwie Remis erkämpfen hinten raus nach 0:2 Rückständen. Und das Remis ist nicht unverdient, sondern ja, leistungsgerecht. Und das ist dann schon natürlich nicht annähernd den Ansprüchen genügend. Und vor allem dadurch, dass sie ja die Entwicklung genommen letztes Jahr, weil sie ja so stark in der Defensive waren und Meister wurden, hast du eher gedacht, okay, die Defensive passt, die nächste Entwicklung wäre jetzt noch schöneren Fußball zu spielen, aber nee, jetzt passen nicht mal die Ergebnisse teilweise und der Fußball ist auch nicht besser geworden, eher ein bisschen schlechter.
Okay, gleich müssen wir zu den Gründen kommen, aber ich will mal kurz die anderen beiden mit reinholen. Wie ist das denn zum Beispiel bei Manchester City? Ist es da auch so, dass quasi schon, wenn man nicht dominierend genug seine 1:1 oder 1:0-Siege holt, dass da schon die Kritik losgeht?
Ja, das liegt ja in der Natur der Sache so ein bisschen. Ich meine, bei Manchester City ist es halt so, das klappt mit den Ergebnissen halt noch einigermaßen. Sie sind nicht so dominant wie in den vergangenen Jahren, das stimmt schon. Aber sie sind ja trotzdem noch ganz gut im Rennen. Und bei Manchester City weiß man halt auch, also das hat sich auch über die letzten Jahre so ein bisschen eingespielt, die haben halt ihre Serien in der Regel immer nach Weihnachten. Also es kam auch in der Vergangenheit schon vor, dass sie die erste Saisonhälfte so ein bisschen so lala anlief. Und dann aber nach Weihnachten gewinnen sie dann 20 Spiele in Folge. Und dann ruckelt sich das alles zurecht. Und ich glaube, daran ist man in England mittlerweile gewöhnt. Und darauf setzt man auch in diesem Jahr. Von daher ist da die Kritik, also große Kritik gibt's da noch nicht.
Und ich glaube, sie spielen ja trotzdem dominanter. Ne? Fußball...
Also dieser dominante Fußball ist natürlich trotzdem da. Du hast natürlich... Die Defensive ist nicht so sicher wie vielleicht in der Vergangenheit. Das hat man jetzt auch gegen Leipzig wieder gesehen. Aber insgesamt dieser dominante Fußball ist halt trotzdem da. Und sie können halt auch immer ein, zwei Gänge hochschalten. Und von daher ist man da noch relativ entspannt.
Ja, und bei Italien weiß ich jetzt gerade gar nicht, welches Team das eigentlich...
Ich muss da grinsen vorhin bei Alex, weil Massimiliano Allegri kann über Ästhetikdiskussionen nur lachen. Das Juve-Motto lautet ja, gewinnen ist nicht wichtig, sondern das Einzige, was zählt. Und gerade Allegri begleitet ja seit Jahren so eine Ästhetikdiskussion, dass sein Fußball nicht sehr ansehnlich ist. Und er argumentiert immer, am Ende zählen die Ergebnisse. Die haben die letzten 2 Jahre definitiv nicht für ihn gesprochen. Da sind ihm die Argumente ausgegangen. Das ist ja das, was Alex auch angedeutet hat. Wenn du so eine Spielweise hast, dann sollte es aber halt als großer Verein erfolgreich sein. Dann vielleicht nehmen die Fans auch manchmal ein bisschen Abstriche entgegen, wenn es dann vielleicht ästhetisch nicht so gut ist. Wenn du aber mit dieser Spielweise nicht erfolgreich bist und als großer Verein bedeutet das halt ohne Titel da hockst, dann wird es schwierig. Und bei Juve, kommen wir später darauf zu sprechen, scheint es jetzt etwas in eine positivere Richtung zu gehen. Aber klar, die letzten 2 Jahre waren ein Beispiel dafür, dass wenn so ein Fußball nicht erfolgreich ist, dann wird es bei großen Vereinen unruhig, ganz klar.
Gewinnen ist nicht wichtig, sondern das Einzige, was zählt. Das ist ja fantastisch. Jetzt weiß ich endlich, unter welchem Motto meine Zwillinge immer Mensch ärgere dich nicht spielen.
Ja, siehst mal. Also da, wo beim FC Bayern Mir sein Mir hinten am Trikot oben am Halsrand klebt, da
steht
klebt das
so
bei Juve.
Rundrum so ein
genau.
Okay, gut. Jetzt wissen wir, wie es in den anderen Ligen ist. Aber Alex, jetzt musst du uns noch verraten, was sind denn die Gründe dafür? Muss Xavi gehen?
Das waren jetzt zwei Fragen, ne? Also die Gründe sind vielfältig und so richtig ergründen kann man es ja selber nicht. Also Xavi kann es ja selber nicht ergründen, sonst würde es ja abstellen. Ne? Du hast ja keinen Knopf, aber sonst würde er ja Maßnahmen vornehmen, die es besser machen. Und das kriegt er ja aktuell auch nicht so richtig hin. So sind die Fragen sogar miteinander verbunden, ne? Weil man dann doch bei Xavi ankommt. Gründe sind vielfältig und komplex. Sie hatten natürlich eine Verletzten-Misere. Das klingt immer nach Ausrede, aber bei Barca ist das wirklich ein Grund. Wenn dir Pedri 3 Monate fehlt, ne, das Herz der Mannschaft oder ein super wichtiger Kreativspieler, Frenkie de Jong fehlte, glaube ich, 1,5, 2 Monate. Der Motor im Mittelfeld, das sind ja auch zentrale Mittelfeldspieler. Dann hast du natürlich in der Abwehr immer wieder umstellen müssen wegen kleineren Verletzungen. Das erklärt zum Beispiel, warum die Abwehr nicht ganz so solide ist wie letztes Jahr. Ne? Mal fehlte Koundé, mal fehlte Araujo. Natürlich musst du auch rotieren. Das ist also so ein kleiner Grund, warum sie offenbar häufig, recht häufig auch das 0-1 kassieren, in Rückstand geraten, dass die Abwehr nicht solide ist. Ter Stegen ist auch nicht auf dem Superniveau des letzten Jahres. Muss man auch ehrlich zugeben, sondern er ist auf durchschnittlichem Niveau und letztes Jahr war er wirklich herausragend, für mich wahrscheinlich der beste Torhüter der Welt, zumindest in Spanien war er mit Abstand der Beste. Auch da gab es ja nicht mehr ganz diese Top-Niveau-Konstanz und vorne, Stichwort Regression, muss man über Robert Lewandowski einfach sprechen, dem man das Alter wirklich ansieht, der enorme Probleme hat im Spiel von Barca, der teilweise nicht stattfindet, der teilweise wirklich, das klingt blöd, aber Bälle verstolpert nicht festmachen kann, wenig Torchancen hat, wenig Anbindung hat und wirklich, ja, wie ein, mittlerweile, ich glaube 35 ist er, das sieht man ihm auch irgendwie an. Also da ist man auch nicht ganz so happy. Ja, und so kommt halt eins zum anderen, ein bisschen Dembélé. Abgang zum Beispiel muss man auch thematisieren. Der war ein Schlüsselspieler für Xavi durch seine Dribbelfähigkeit, durch seine Kreativität, 1-gegen-1 Fähigkeiten, die fehlen dem Verein da auch einfach auf der Seite. Und ja, so kommen quasi Puzzleteile zusammen, die dann dieses Bild ergeben. Und ja, wenn wir über den Trainer sprechen, er findet offenbar auch nicht die Mittel, dass sich da was ändert. Also sie haben wirklich Woche zu Woche, vor allem in Auswärtsspielen, oft Probleme, Teams zu knacken, Torchancen herauszuspielen. So blöd das klingt, sie haben immer noch den höchsten XG, aber das ist nicht den Ansprüchen genügend. Wenn sich da Mallorca gut anstellt, dann merkst du, so richtig die Mittel haben sie nicht, um diese Mannschaft zu knacken. Und ja, so oder das alles zusammengenommen ergibt dieses Bild, dass man sagt, ja, man ist irgendwie so ein bisschen in der Krise, Sinnkrise, ist unzufrieden, sie gewinnen mal, aber es ist nicht ausreichend aktuell.
Aber Xavi ist jetzt nicht ernsthaft umstritten, oder? Also, ich habe nur einen Witz gemacht.
Ich weiß, aber du weißt ja, wie es ist, wenn du viele Spiele nicht überzeugst, nicht gewinnst, wenn du den Klassiko verlierst, wenn du der Champions League bei Schachtja Donetsk bei allem Respekt verlierst nach unterdurchschnittlicher Leistung,
da
schwacher
war in
Leistung.
Hamburg, ich meine, das Hamburg. Ist auch, da kann man schon mal verlieren.
Weiß ich nicht. die Ansprüche sind halt nun mal hoch und groß. Und wenn du diesen Ansprüchen nicht genügst, und wir reden über Monaten, also sie haben ja im September und Oktober schon bei Mallorca und Granada schlechte Ergebnisse erzielt. Du hast natürlich einen gewissen Druck. Real Madrid gewinnt. Real Madrid hat dich im Clásico geschlagen. Jetzt hast du übrigens Wochen der Wahrheit oder Spiele der Wahrheit mit Porto zu Hause. Das haben sie jetzt gewonnen in der Champions League. Aber auch, eher so, war okay, war verdient, aber du hättest doch 2-2 spielen können. Also Porto hat hinten raus auch Chancen gehabt. Jetzt hast du Atletico am Wochenende, die vor dir sind in der Tabelle und die beste Mannschaft in 2023 sind. Und du hast Girona nächste Woche, den Highflyern, dem Überraschungsteam La Ligas, die eine grandiose Saison spielen. Und wenn du ihren Fußball siehst, ist das genau der Fußball, der Barca enorme Probleme machen wird. Nämlich, die spielen mutig nach vorne, sie schalten stark um, sie sind gut im Gegenpressing, sie sind aufmüpfig, sie gehen drauf, also sie stressen Gegner, sie spielen mit unfassbar viel Selbstvertrauen. Das übrigens siehst du Barca auch nicht an, dass sie das haben, oder du siehst an, dass sie es nicht haben, so rum. Also dann in Girona und Atletico kommen jetzt auch 2 Tests, die sehr, sehr schwer sind, die enorme Probleme Barca machen können. Und wenn dann die Ergebnisse nicht passen, vielleicht verlierst du ja sogar das ein oder andere, Dann bist du irgendwann doch beim Trainer anbelangt, ne? Und bei der Thematik.
Heieiei. Also, dann gucken wir am 11. Dezember da nochmal drauf. Das ist der Tag nach dem Girona-Spiel. Vorher eben jetzt dann am 3. Atletico. Also 3. Dezember natürlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich mache einen Witz. Aber gut, Hauptsache ich war es nicht, der die Diskussion losgetreten hat. Dann kann ich damit ein bisschen besser leben. Aber wenn wir bei Teams sind, die gewinnen, aber vielleicht nicht immer dabei überzeugen, dann können wir jetzt vielleicht auch, Christian, über ein Spiel sprechen, das du mitgebracht hast, nämlich das Derby d'Italia. Und ich habe mir gedacht, wollen wir vielleicht alle Chancen der zweiten Hälfte nochmal durchgehen?
Ja. Okay. Die zwei?
Waren es zwei? Es war doch nur 1-0 Torschüsse.
In der zweiten Hälfte? Ja, da war es, darauf kommen wir gleich. Da waren beide dann mit dem Unentschieden zufrieden. Genau, definitiv. Ja, Juve gegen Inter war am vergangenen Wochenende und kurz zur Einordnung, Juve gegen Inter ist immer mit das emotionalste Spiel in Italien, deswegen heißt es ja Derby d'Italia, weil es über die Jahrzehnte einfach diese zwei Riesenvereine, weil die ganz oft ganz oben um die großen Titel gespielt haben. Dementsprechend ist jedes Derby d'Italia emotional, aber das Besondere an dem war jetzt, dass es halt zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder um Platz 1 ging, was ja nichts mit Inter zu tun hat, weil Inter war in den letzten Jahren immer mit dabei, aber Juve hat eben die letzten Jahre ausgelassen und jetzt war die Konstellation eben, dass Inter 2 Punkte vor Juve in der Tabelle lag, 1 und 2. Und dementsprechend war das Ganze halt nochmal angeheizter. Und bevor wir zur zweiten Hälfte kommen, also die erste Hälfte war gut. Da war einiges los, da war hohe Intensität. Zwei sehr, sehr schöne Sturmpaar-Duo-Tore, nenne ich es mal, rausgespielt. Also 1-0 wunderbar Vlahovic, Chiesa, Vlahovic und 1-1 wunderbar Thuram, Martinez im Zusammenspiel. Und das Besondere daran, deswegen hatte ich vorhin auch schon mal Juve angerissen, die Frage war ja, Juve kommt eben aus so einer Situation raus, die hatten in den 7 Spielen davor nur ein einziges Gegentor kassiert, also Allegri hat wieder komplett auf seinen Pragmatismus pur Fußball umgestellt, so gut wie nichts zulassen, nichts kassieren und dann reicht halt auch 1 oder manchmal 2 quasi, um die Dinger zu gewinnen und so ist es ihm eben gelungen, an Inter dran zu bleiben und dann war jetzt die große Frage, also spielen sie jetzt gegen Inter auch sehr ehrfürchtig, stellen sich hinten rein, schauen, ob was geht oder probieren sie vielleicht auch selbst ein bisschen mutiger zu werden. Und ich muss sagen, die erste Hälfte hat mich positiv überrascht aus Juves Sicht, denn da waren solche Elemente dabei. Also du hattest das Gefühl, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Das Juve, das nicht sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange, oh mein Gott, schau mal, dass wir da irgendwie rauskommen mit dem Unentschieden oder vielleicht gelingt uns ja ein Konter, sondern es war mehr Ballbesitz Inter, ja, aber das hat Juve kontrolliert, sehr gut verteidigt. Also wenn Juve formiert gestanden ist in seinem 3-5-2 oder 5-3-2 tief, dann gab es eigentlich für Inter kaum Durchkommen, was schon eine Nachricht ist, weil Inter eben in dieser Saison einfach State of the Art in der Serie A ist, also auch offensiv die torgefährlichste Mannschaft, die meisten Großchancen herausgespielt, die beste Chancenverwertung, also Inter ist das Maß der Dinge und du hast gemerkt, dass selbst so eine Inter-Mannschaft, die echt einige offensive Varianten hat, dann an dem Juve-Block auch sozusagen oft zerschellt ist. Und bezeichnet dafür ist auch, dass 1-1 der Ausgleich fällt, als Juve aufgerückt ist. Also als Inter mal Platz hatte und dann ist Thuram einfach im Moment, also wenn der Raum vor sich hat, dann ist das ist beeindruckend. Und dann war es eben auch so ein Umschaltmoment, der das 1-1 für Inter dann relativ schnell nach dem 0-1 sozusagen gesorgt hat. Und also das habe ich als sehr positiv von Juve wahrgenommen, dass sie eben mitspielen und wirklich du das Gefühl hast, okay, hier kann es in beide Richtungen gehen. Zweite Hälfte war dann wirklich, da hat man wirklich relativ schnell gemerkt, die wollten kein zu großes Risiko gehen. Darf man ja auch nicht die Tabelle außen Acht lassen. Im Prinzip war für beide der Punkt okay, Juve blieb dran, die 2 Punkte, und Inter blieb auf 1. Und dementsprechend hat weder Inzaghi noch Allegri dem anderen den Gefallen getan, da vielleicht ein bisschen aufzutun oder ins Risiko zu gehen. Also ja, die zweite Hälfte war nicht mehr…
Ein Schuss.
Ja, ja, war nichts Besonderes. Aber eben wie gesagt, also ich finde als Punktsieger, auch wenn beide mit einem Punkt rausgehen, war es für mich Juve, weil sie eben wie gesagt auf Augenhöhe dagegen gehalten haben, weil sie dranbleiben. Und jetzt der kurze Blick, deswegen habe ich es ja auch genannt, welche Auswirkungen hat das aufs Meisterrennen? Wenn man sich die Konkurrenz anschaut, Milan und Napoli, A, sind die schon ein paar Punkte zurück und B, haben die beide so ein bisschen ihre Problemchen. Milan, also wirklich sehr enttäuschend jetzt die Heimniederlage gegen Dortmund in der Champions League, muss ich sagen, also die Art und Weise, Riesenenttäuschung. Jetzt hat sich mit Malik Ciao auch noch der 4. oder 5. Innenverteidiger verletzt, also bei denen ist es wirklich auch personell wahnsinnig eng. Napoli, glaube ich, fängt sich. Das mit Mazzarri scheint zumindest die ersten zwei Spiele von der Leistung her gut zu sein, aber Napoli hat halt doch auch schon, jetzt schaue ich mal kurz, 8 Punkte Rückstand. Mhm. Also das ist schon ein gewisses Loch. Und Juve ist dran. Und das Besondere ist ja, Juve ist ja die einzige Mannschaft von diesen Top-Clubs, die nicht die Doppelbelastung hat. Und Inter bekommt jetzt eben, die haben jetzt noch das Endspiel um Platz 1 in der Champions League gegen Real Sociedad. Dann haben sie im Januar auch die Supercoppa, wo es unter der Woche Spiele gibt. Dann haben sie das Achtelfinale der Champions League. Also es gibt in den nächsten Monaten sehr viele Doppelbelastungen für Inter und Juve hat die nicht. Und das merkt man, dass Juve da auch eine gewisse Kraft daraus zieht. Und plus bin ich mir ziemlich sicher, dass Juve im Januar nachlegen wird im Mittelfeld. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Allegri hat ja 2 Mittelfeldspieler verloren. Ich nenne es mal aus eher untypischen Gründen, nämlich Paul Pogba, Dopingsperre und Nicola Fagioli, Wettsperre. Also da fehlt ihm ja auch Masse einfach, Quantität. Mhm. Und da deutet vieles darauf hin, dass Juve jetzt, da sie so gut dastehen, da nachrüsten. Da ist so ein Rodrigo de Paul zum Beispiel im Gespräch, also auch ein argentinischer Weltmeister. Ich bin mir sicher, dass da was gemacht wird. Und dann wird es, glaube ich, darum gehen, wenn es Juve wirklich schafft, einfach dran zu bleiben. Also ich bin mir sicher, dass Juve jetzt da nicht groß vorbeiziehen wird. Aber ich glaube, wenn sie es schaffen, bis zum Frühling an Inter dran zu bleiben, dann wird vielleicht auch die Druckkomponente irgendwann kommen, weil Juve weiß halt, wie man es macht, wenn man vorne dran ist. Rabiot hat jetzt nach dem Derby d'Italia auch zum ersten Mal öffentlich ausgesprochen, wir wollen ein Scudetto. Das hat man so bis jetzt von Juve noch nicht gehört. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, wenn sie es schaffen, in Reichweite zu bleiben, dass sie wirklich auf Inter, die weiterhin für mich der große Favorit bleiben, aber dass sie den Druck definitiv hochhalten.
Und vielleicht werden es ja dann mal mehr als nur ein Tor. Also ansonsten lesen sich die Ergebnisse von Juve so wie früher, wie ein Binärcode.
Ja, wie gesagt, das kann man ja auch nochmal, ästhetisch kann man das ja völlig zu Recht kritisieren, um den Bogen vorhin zu Alex zu schließen. Das Witzige ist ja, das Kritisieren ja, oder das wissen die Juve-Spieler ja selbst, also Wojciech Szczęsny hat mal vor ein paar Wochen nach so einem 1-0 gesagt, er hat gesagt, ja, wir wissen, dass das ästhetisch nichts Besonderes ist. Aber wir haben halt wieder so eine Gier zum Verteidigen gefunden, das merkst du ihnen an, die sind echt, also die zu bespielen, wenn die in der Formation sind, ist unfassbar schwierig. Man muss auch zum Beispiel sagen, Danilo, der Kapitän und ich würde sagen, der wichtigste Defensivspieler, fehlt wochenlang schon verletzt. Da war die Frage, okay, jetzt fehlt Danilo, können die weiterhin so stabil sein? Ja, jetzt verteidigen Rugani und Gatti mit Bremer und die verteidigen halt auch in 8 Spielen 6-0. Also das zeigt dir, dass die Systematik sehr gut ist, dass es nicht nur an der individuellen Qualität liegt. Und dementsprechend, wie gesagt, Szczęsny hat selbst gesagt, wir wissen, dass das nicht weiß Gott wie schön ist, aber es ist im Moment erfolgreich. Und dann wird eine Allegri-Mannschaft gefährlich, falls sie das weiterhin fortsetzen kann.
Und Kostic auch gute Rolle bei Juve?
Kostic war zuletzt offensiv sehr wichtig, weil wirklich über links dann wieder mehr ging, hat zuletzt auch einige Tore vorbereitet. Jetzt im Derby d'Italia war er, wie gesagt, waren gerade die Außenbahnen, das war sehr spannend, das angemerkt, beide Seiten hatten riesen Respekt von den jeweiligen anderen Außenbahnen, weil sie ja zwei große Trümpfe sind und da waren beide erstmal defensive First. Also Kostic war auch sehr tief gebunden, hat aber dafür gesagt, dass Dumfries nicht viel gemacht hat. Auf der anderen Seite hat Di Marco auch nicht viel machen können, weil Cambiaso da gut verteidigt hat. Aber Kostic, ja, ist ein Faktor, dass eben, wenn es dann diese Umschaltmomente gibt und letzter Satz dazu, da müssen wir jetzt logisch Chiesa nennen, weil Chiesa, das hat man vielleicht auch in der Nationalmannschaft gesehen, ist wirklich auf dem Weg zurück, der alte Chiesa zu werden. Das ist ein absoluter Unterschiedsspieler und dann ist Chiesa plus Kostic über links, weil Chiesa spielt schon mehr eine zweite Spitze in dieser Saison, aber kommt auch immer wieder gerne über links, weil es ja sein Lieblingshabitat ist. Und da ist dann Kostic und Chiesa zusammen, die sich da auch ein bisschen, der eine geht manchmal in die Halbspur, der andere macht Raum für den anderen. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr gefährliche Seite, gerade die linke da bei Juve.
Kjestic ist das dann. Ich weiß nicht, ob das in Italien auch so ein Fall
noch
ist.
Noch nicht.
Ich
probiere
es
mal unterzubringen.
Ja, sehr gut. Dann habe ich heute Xavi aus dem Amt geredet. Ich habe einen total dummen Namen mir überlegt.
Wunderbar.
Du. Was mache ich dann jetzt
übrigens,
mit Everton? Oder nee.
Übrigens, apropos Ergebnisse und Binärcode, ich habe es nochmal nachgesehen. Barca hat die letzten 8 Spiele jeweils nur mit einem Sieg, einem Torunterschied gewonnen. Ne? Stichwort Ergebnisse knapp und so.
Da haben halt alle keinen Harry Kane.
Jetzt Nachtrag.
Das ist einfach. Ja. So, aber jetzt haben wir noch ein Thema aus der Premier League. Also wir haben sogar noch 2 Themen aus der Premier League. Aber das erste davon ist eins, was bestimmt viele mitbekommen haben. Everton, Hendrik, hat Punkte abgezogen bekommen. Wie viele und warum?
Genau, Everton hat Punkte abgezogen bekommen und zwar 10. Und zwar für Verstöße gegen die, ich habe es mir aufgeschrieben, Profit and Sustainability Rules, also die Nachhaltigkeitsregeln der Premier League in der Saison 2021-22. Der Verein hat sich auch schuldig bekannt, zumindest teilweise. Trotzdem ist diese Strafe extrem hoch. Also das ist tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe, das muss man tatsächlich so sagen. Es war klar, dass da irgendwas kommen wird, weil dieser Prozess schon eine Weile lief, aber dass es dann tatsächlich 10 Punkte sind, also man hatte gedacht, vielleicht irgendwie eine Strafzahlung oder ein paar, 2-3 Punkte oder so, aber dass es dann 10 Punkte werden, das ist schon extrem überraschend, extrem hart, vor allem, wenn man auch sieht, worum es da geht. Also es ist in der Premier League erlaubt, dass Vereine 105 Millionen Pfund Verlust machen dürfen pro Jahr. Everton lag 20 Millionen Pfund drüber. Das ist, ich meine, klar, kein Kleingeld, aber verglichen bei dem, was in der Premier League an Geld so unterwegs ist, ist das jetzt auch nicht, finde ich es auch nicht extrem. Und dass es dann, wie gesagt, 10 Punkte Abzug dafür gibt, das ist tatsächlich, hat hier tatsächlich einiges an Aufregung ausgelöst und hat natürlich weitreichende Folgen in jeder Hinsicht. Also erstmal für Everton in der Saison in der Liga. Everton ist ja seit Jahren schon, kämpft seit Jahren gegen den Abstieg, obwohl man sich ja eigentlich als großer englischer Traditionsklub sieht, statt Rival des FC Liverpool natürlich. Man eigentlich immer wieder Richtung Europa wollte und der auch extrem ambitioniert Geld ausgegeben hat, ja auch gerade ein neues Stadion baut. Und jetzt spielt Everton nicht nur gegen den Abstieg wie in den letzten Jahren, sondern ist nach diesem Punktabzug Vorletzter mit jetzt schon 5 Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das heißt, also erstmal die sportlichen Folgen sind extrem für Everton. Und das Zweite ist natürlich, und das wird die Premier League und England jetzt noch eine Weile bewegen, dass ja Everton nicht der einzige Verein ist, bekanntermaßen gegen den ermittelt wird und dass man ja.
Wie, auch die machen Chelsea nicht alle Gewinne in der Premier League?
dass man ja auch noch Chelsea hat, die von der UEFA schon bestraft wurden, wo die Premier League auch ermittelt, und da geht es tatsächlich um einen Zeitraum 2012 bis 2019, also die großer Teil der Abramovich-Ära. Und dann hat man natürlich Manchester City. Gegen die angeklagt sind in 115 Fällen wegen Verstößen gegen Finanzregeln, und das ist ja in Deutschland ausgiebig berichtet worden. Und die Frage ist natürlich, wenn Everton jetzt dafür, dass sie 20 Millionen mehr ausgegeben haben oder mehr Verlust gemacht haben als erlaubt, wenn die dafür schon 10 Punkte abgezogen bekommen.
Chelsea wo landet dann Liga 3?
Was passiert dann mit Manchester City? Und es ist wird halt immer schon so ein bisschen so scherzhaft auch gesagt, naja, dann spielen die halt bald wieder League One, also dritte Liga. Und viele City-Fans sagen auch, da waren wir eh schon, das waren immer schöne Auswärtsfahrten, warum denn nicht?
Das sind aber nicht, das sind die neuen, die alten City-Fans, nicht die neuen.
Das sind immer die alten City-Fans, ja, die neuen wissen wahrscheinlich nicht, wo Gillingham liegt. Und Pep Guardiola wurde jetzt natürlich nach diesem Everton-Urteil auch schon gefragt, weil natürlich klar ist, dass das auch auf City abstrahlt und auf die ganze Debatte um City. Und er meinte auch, ja, also selbst wenn wir dann irgendwann dritte Liga spielen, dann bleibe ich trotzdem hier. Also das kann man dann natürlich irgendwie gut sagen und kommt gut an, aber das muss man jetzt wirklich mal sehen, wie sich das auf Manchester City auswirkt, weil Premier League hier natürlich schon, das muss man sagen, einen Präzedenzfall schafft. Also das gab es noch nicht, Punktabzug wegen Verstößen gegen diese Regeln, und auch ein Exempel statuiert tatsächlich. Also es ist, Everton ist schon, die sind nicht unschuldig, die haben schon tatsächlich unsauber gewirtschaftet, die haben gegen diese Regeln verstoßen, das stimmt schon, aber das Strafmaß ist extrem. Und es geht jetzt natürlich auch bei Everton weiter. Also die werden die haben Einspruch eingelegt, da gibt es eine Berufung. Gut möglich, dass diese Strafe reduziert wird, dass es dann weniger werden als 10 Punkte. Aber das muss man dann mal sehen. Und da ist jetzt tatsächlich was in Gang geraten, wo niemand so richtig weiß, wie der Ausgang sein wird.
Also das muss man vielleicht dazu sagen, dass eben das jetzt noch nicht sicher ist, ob es bei den 10 Punkten bleibt. Gleichzeitig gab es eben andere, die, also zum Beispiel die Strafe für die 6 Clubs, die in die Super League gründen wollten, das waren 3,7 Millionen Pfund. Es gibt Vergleich mit Strafen, die die UEFA ausgesprochen hat. Da geht es gegen PSG, Roma, Inter, Juventus. Weiß nicht, warum da jetzt Inter und Juventus mit drin hängen. Vielleicht komisch. Kann man da vergangene Ligatouren mal sich anhören. Da ging es aber darum, dass die dann Zeit bekommen haben, das in Ordnung zu bringen. Plus, auch bei Everton ist es so wie bei allen Vereinen, dass man so rund 90 Millionen Pfund dieses Verlustes, den sie gemacht haben, auf Covid zurückführen kann, also auf die Pandemie. Also ich fühle mich gerade auch ein bisschen schäbig, jetzt gerade das Finanzgebaren eines Premier League-Vereins in Schutz zu nehmen. Also ich meine, sie müssten trotzdem keine Schulden machen, kriegen genug Kohle. Aber das sind eben alles so Sachen, die dann, glaube ich, schon erklären, warum auch der Aufruhr unter Everton-Fans so groß war. Also da gab es ja große Proteste, Demos, spontan oder nicht, wo ganze Straßenzüge voll waren mit Everton-Fans, wo eigentlich die Hauptbotschaft war, warum denn jetzt wir? Also eigentlich das alte Balotelli-Motto.
Ja, das ist auch deren Eindruck, dass die Everton-Fans also es gab jetzt beim Spiel gegen Man United diesen Protest auch, wo dann das ganze Stadion im Grunde rot war, was auch lustig ist, weil Liverpool Everton und dann ist Everton rot, wo dann alle so Plakate hochgehalten mit dem Premier League Logo und Corrupt. Also das ist so ein bisschen der Eindruck, dass das halt kein wohlwollender Prozess und kein gerechter Prozess ist, den die Premier League da durchgeführt hat, sondern dass es ein Exempel ist an einem Verein, mit dem man es jetzt mal in Anführungszeichen ja machen kann. Es ist der Hintergrund des Ganzen ist auch so ein bisschen, es wird ja in der Premier League künftig diesen sogenannten Independent Regulator geben, also eine vom Staat eingesetzte Regulierungsstelle, die das Finanzgebaren der Vereine überwachen soll und die auch Sanktionen verhängen kann, was natürlich die Premier League nicht gut findet, weil die Premier League davon lebt, dass es alles einigermaßen schrankenlos ist und die Vereine im Grunde wirtschaften können und Geld ausgeben und Vereine verkaufen können, an wen und wie sie wollen. Und diese Strafe gegen Everton wird jetzt auch als Zeichen gedeutet der Premier League, dass man sieht, wir können uns auch selbst regulieren. Wir brauchen niemanden, der von außen drauf schaut. Sondern
interessanter Kontext, ja.
Genau, wir können auch selbst, wenn wir wollen. Und das trägt natürlich dazu bei, nochmal zu diesem Ungerechtsempfinden der Everton-Fans, dass man dort glaubt, das ist gerade irgendwie ein günstiger Zeitpunkt, dass die Premier League mal zeigen kann, dass sie den Laden im Griff haben, jetzt mal salopp formuliert. Und es gibt auch also verschiedene Prominente mit Everton-Bezug setzen sich für den Verein ein. Also ganz interessant zum Beispiel der Bürgermeister von Manchester, der aber aus Liverpool kommt und Everton-Fan ist, hat einen Brief geschrieben, hat gesagt, hat er als Privatmann geschrieben und als Everton-Dauerkarteninhaber jetzt nicht als Bürgermeister einer Stadt, in der es einen Verein gibt, der möglicherweise bald von einer noch drastischeren Strafe betroffen sein könnte. Und der sagt aber auch, es ist überzogen, es ist ein ungerechtfertigt hohes Strafmaß. Und es gibt offenbar auch, das gerüchteweise, gibt es wohl auch interne Dokumente in der Premier League, die belegen sollen, dass man diese Strafe halt eben auch verhängt hat mit diesem Independent Regulator. Im Hinterkopf. Genau, und das ist der aktuelle Stand. Genau, also Juve fällt natürlich ein als Vergleich, aber es gab in England auch mal das Beispiel des FC Portsmouth. Denen wurden mal 9 Punkte abgezogen wegen Insolvenz. So, und wenn man jetzt vergleicht, ich mache 20 Millionen mehr Schulden, 10 Punkte Abzug, ich gehe insolvent, 9 Punkte Abzug, ja. da kann man dann natürlich schon verstehen, warum man das als Everton-Fan vielleicht nicht akzeptieren möchte, zumal ich glaube, die Fangemeinde des Vereins leid geprüft ist. Man hat mit dem Eigentümer Fahad Moshiri, der vor 7 Jahren bei Everton übernommen hat, hatte man extrem hohe Ambitionen. Wie gesagt, das ist ein Verein, der sich, ich weiß nicht, ob man immer so das Beispiel HSV bemühen muss, aber es ist ein großer Verein, es ist ein Traditionsverein, große Fanbasis. Nimmt man vielleicht international nicht so wahr, weil man da immer nur Liverpool sieht, aber Everton schon, das ist schon ein großer Verein, ein bedeutsamer Verein. Und Die Leute möchten halt um internationale Plätze mitspielen und man hat das Gefühl, dass man so ein bisschen zum Spielball wird von, also A, diesem Eigentümer, der wahnsinnig viel Geld ausgibt, aber irgendwie wahnsinnig inkompetent dabei operiert. Also Sean Dyche, der aktuelle Trainer, ist jetzt, ich glaube, unter Moschiri schon der 8. Trainer. Also das ist kein Konzept erkennbar. Man hatte Ancelotti, man hatte Lampard, man hatte Koeman, man hatte Sam Allardyce, man ist jetzt bei Sean Dyche, also Ex-Burnley, klassischer Anti-Abstiegskämpfer eigentlich. Also das ist alles relativ wahllos und wie gesagt, auch deswegen, glaube ich, hat man bei Everton dieses Gefühl oder bei den Everton-Fans dieses Gefühl, dass man so von allen Seiten es eigentlich gerade abbekommt und man selbst, also wieder als Fan, einigermaßen unverschuldet jetzt in diese Lage geraten ist. Und ich glaube, dass das trägt dazu bei, dass die Wut der Everton-Fans auch gerade so groß ist.
Weil Hendrik gerade das Juve-Beispiel angesprochen hat, weil es ja wirklich einen zeitlich ja so engen Bezug gibt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil das war ja eigentlich im Nachgang auch das Riesenthema in Italien, wie das die Premier League jetzt schafft oder ob sie es schafft. Weil ist ja klar, Everton geht in Berufung, ist Juve auch gegangen. Und bei Juve gab es ja dann den Fall, die Punkte waren erst weg, dann waren sie plötzlich wieder da, weil Juve diese Berufung gewonnen hat. Dann ist dagegen wieder die nächste gerichtliche Instanz angerufen worden. Und am Ende hat Juve die Punkte wieder abgezogen bekommen. Und dadurch wurde ganz klar, das sagen alle in Italien, die Tabelle über ein Drittel oder zwei Drittel der Saison komplett sozusagen, das hatte ja Auswirkungen auf die jeweiligen Ziele der jeweiligen Mannschaft. Also Juve war erstmal raus aus dem Champions League-Rennen, dann waren sie plötzlich wieder mit einem Schlag drin, weil die Punkte wieder da waren. Das haben ja auch andere Trainer, Simone Inzaghi hat gesagt, wir wussten nicht, ist Juve jetzt 10 Punkte, sind die dran oder sind die weg? Also es ist ja wirklich eine riesen Herausforderung sozusagen als Profiliga sozusagen das in Einklang zu bringen mit den rechtlichen Schritten, die ja jeder Verein dann auch hat und da aber das Sportliche sozusagen nicht auf der Strecke bleiben zu lassen. Und das war, wie gesagt, in Italien eine Riesensache, weil Juve, und am Ende ist ja bei Juve auch ein bisschen der Eindruck entstanden, am Ende haben sie ihnen genau so viele Punkte abgezogen, dass sie nicht mehr in die Champions League reingekommen sind. Also das ist ein sehr spannendes Thema, da bin ich jetzt gespannt, wie das in England gelöst wird, weil in Italien hat das die Art und Weise, also jetzt, ich rede jetzt gar nicht, ob der Punktabzug okay ist oder nicht, sondern einfach die Art und Weise mit verschiedenen Gerichtsstufen, wie die Premier League das handelt, das ist sehr spannend.
Und es war ja sogar, ich glaube sogar Europa League, also Juve ist ja gar nicht ein internationaler.
Genau, richtig, genau, also am Ende war es dann, aber und unter uns das Wichtigste war, dass die nicht in die Champions League reinkommen. Und am Ende war es dann sogar so, dass sie nicht europäisch spielen konnten. Aber also wirklich, dass auch die anderen Vereine nicht darunter leiden, die Konkurrenz, dass da nicht die sportliche, ja, wie nennen wir es, das sportliche Gleichstellungsmerkmal, damit jeder weiß, wie viele Punkte hatten jetzt eigentlich der andere effektiv, auf der Strecke bleibt.
Ja.
Hendrik hat vorhin übrigens den Satz gesagt, man muss sehen, wie sich das auf Man City auswirkt. Könnte man nicht vielleicht eher sagen, ob sich das auf Man City auswirkt, wenn man Man Citys History kennt mit, naja, keine Strafen bekommen für Dinge, die eigentlich bestraft werden sollten?
Ja, na gut, aber jetzt mittlerweile gibt es ja diese 115 Anklagepunkte und das ist ja schon eine Weiterentwicklung zur Vergangenheit. Also in der Vergangenheit hieß es dann ja immer, es war verjährt und so weiter und so fort, aber jetzt hat man das ja ganz klar etablieren können und das wird jetzt verhandelt. Von daher glaube ich, kommt City da jetzt nicht so einfach raus wie in der Vergangenheit. Andererseits, das muss man tatsächlich ja auch sagen, ob die Premier League ihren besten Verein rausschmeißt, das bin ich mir halt auch noch nicht so sicher. Also ich tue mich da echt schwer, ich tue mich da echt schwer, abzuschätzen, wie es bei Manchester City ausgeht, aber es werden jetzt hier auch in den englischen Medien, also Anwälte und Fachleute und Sportrechtler und so weiter befragt und die sagen auch, also bei dem, was Everton gemacht hat, das ist das, also was die sich geleistet haben als Vergehen, ist am unteren Spektrum anzusiedeln im Vergleich zu zum Beispiel Chelsea und Man City und man hat jetzt halt diesen Maßstab, 20 Millionen bedeutet 10 Punkte Abzug. Und da wird sich die Premier League also wohl oder übel ja in irgendeiner Form dran messen müssen. Und also egal, was dann bei City und bei Chelsea entschieden wird, wird es ja für ein extremes Aufheben sorgen. Also entweder weil die Vereine rausgeschmissen werden, wie gesagt, ich glaube es nicht, oder weil natürlich dann vollkommen zu Recht Everton sagen könnte, also uns werden hier 10 Punkte abgezogen, wir steigen möglicherweise ab wegen 20 Millionen. Und Max, du hast es ja gesagt, es gab ja auch tatsächlich so ein paar entlastende Faktoren, also Covid, wie gesagt, bei Everton ist es auch der Stadionbau.
Ja.
Hat die Premier League auch anerkannt, hat aber trotzdem gesagt, naja, ihr habt halt trotzdem gegen die Regeln verstoßen. Also von daher steht das jetzt halt im Raum als Maßstab und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und glaube nicht, dass die Premier League dann künftig bei noch schärferen Vergehen sagen kann, ja, da ist es jetzt eine Geldstrafe oder Mensch, die wird dann am Ende statt mit 10 Punkten Vorsprung, ja, dann ziehen wir den halt 9 ab. Genau.
Wobei aus der Champions League hätten sie ja auch geworfen werden sollen und dann kamen sie mit einer Brigade von Anwälten
Das ist
nicht so gekommen, genau. Ne?
Nee, das stimmt, aber da ist, soweit ich das einschätzen kann, sind die Regeln ja unterschiedlich und die Sachen der Champions League, hieß es dann, konnte halt nicht established werden, weil verjährt. Und das ist in der Premier League ja anders. Also da kam es ja jetzt durch die Premier League ganz konkret zur Anklage. Von daher liegt der Fall schon anders.
Ja, und was man aber noch dazu sagen muss, ist, selbst wenn jetzt die Premier League wegen eines staatlichen Regulators, der mit reinkommen soll, oder warum auch immer, jetzt immer so streng sein würde, dann ist es natürlich trotzdem eine Verschärfung des Wettbewerbs zu Ungunsten von Teams, die nicht von irgendwelchen Staaten unterstützt werden. Also im ersten Moment denkt man sich dann, oh, jetzt wird vielleicht auch Manchester City bestraft, ja, werden sie vielleicht auch. Dann werden die aber über Sponsoring-Deals, die halt eigentlich versteckte Unterstützungsmöglichkeiten des Investors sind, werden die es einfach in Zukunft vermeiden, dass sowas nochmal passiert. Und das ist ja quasi nochmal ein weiterer Hintergrund bei Everton, das ist eben nicht möglich, weil da haben sie ja, Hendrik, auch ihre Probleme. Also es wird nach einem neuen Investor gesucht, 777 steht dann in den Startlöchern, möchte sich vielleicht Everton holen, dann kommen mehrere Artikel raus von Liz Hoffman in der Washington Post, ich weiß gerade nicht mehr, Wall Street Journal war es, glaube ich, wo dann rauskommt, das ist ja seltsam, die so viel Geld ausgeben, die wollen das mit riesigen Rendite-Hoffnungen machen und die haben das aus Rückversicherungsgeschäften, also Versicherer, die sich nochmal versichern für eben die Versicherung, die sie an Endkunden gegeben haben. All das kommt da ja noch mit rein. Also Everton hat einfach nicht diesen Staat oder Investor im Hintergrund, der zur Not irgendwie über irgendwelche Kanäle Geld rüberschieben könnte, um eben so einen Corona-Pandemie-Verlust zum Beispiel auszugleichen. Und das ist aber ja nochmal Teil der Hintergrundgeschichte, die zu Everton noch dazu kommt, dieses ganze Investorenthema.
Ja, absolut. Und das betrifft natürlich auch die Frage, was dann dieser Independent Regulator halt, welche Befugnisse der hat, was der machen kann und was der nicht machen kann. Und das geht, also Teil dessen, was halt künftig möglich sein kann, ist, dass dieser Owners and Directors Test verschärft werden soll. Also die Frage,
nachdem man jetzt Saudi-Arabien reingelassen hat, kann man es jetzt endlich verschärfen, ja?
Wer, genau. Nein, wer ein Unternehmen darf und da ist aber auch künftig, wird es nicht drum gehen, wie ist da möglicherweise die Menschenrechtslage in dem Land, wo der Investor herkommt oder der konkret mit dem Staat zusammenhängt, sondern da geht es dann auch vor allem um die Frage, haben die das Geld, um einen Premier League-Verein finanzieren zu können? Also der Verkauf von Newcastle an den PEF, der wäre auch mit diesem Independent Regulator durchgegangen, ganz einfach, weil die britische Regierung auch Geschäfte mit Saudi-Arabien macht. Die Premier League möchte das Geld und es sieht da keinen Grund, da einzuschreiten. Und das wäre auch künftig so. Und das ist in diesem Ganzen, ich finde die Idee auch gut, dass man eine unabhängige Behörde hat, die da drauf schaut und die diese Exzesse verhindert, vor allem auch in den Ligen drunter, die sich zum Teil halt finanziell, wo sich die Vereine finanziell halt zum Teil so extrem übernehmen, weil sie an die TV-Einnahmen der Premier League wollen, dass man da im Zweifel einlenken kann, um zu verhindern, dass Vereine kaputt gehen. Wie man zum Beispiel bei Bolton Wanderers gesehen hat oder ein bisschen weiter drunter, FC Bury, also das ist immer so das Beispiel, was dann hier angeführt wird, dass man halt verhindern will, dass Vereine sich von Eigentümern im Grunde vor die Wand gefahren werden. Aber die Idee dieses Regulators ist nicht zu verhindern, dass Saudi-Arabien oder die Emirate oder im Zweifel Katar in der Premier League einsteigt. Also das wird auch weiterhin möglich sein.
Na, da atmen wir doch erleichtert auf. Ich werde zwei Links in die Shownotes packen, die ich euch beide sehr empfehle, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen haben wir genau zum FC Barry und zu den Bolton Wanderers, wie Karl-Heinz Rummenigge immer so schön gesagt hat, haben wir mal ein, damals noch hieß es Kurzpass, verfasst. Jetzt ist es im Ligatur-Feed, werde ich verlinken. Und das zweite war, weil das konnte ich jetzt nur anreißen mit 777, da hören ja alle Hertha-Fans vor allem auf. Moment, was ist denn da los? Ich habe schon in der letzten Bundesliga der Männer-Sendung empfohlen. Da gibt es einen Double-Pivot-Podcast mit Liz Hoffmann eben, die das nochmal aufarbeitet, was sie da raus recherchiert hat. Auch das werde ich euch nochmal verlinken. Empfehle ich euch beides sehr. So, jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir vielleicht ein bisschen schneller durch die verbleibenden Themen durchrattern. Ich weiß nicht, wie lang eure Zeit heute noch ist. Wir springen nochmal zurück nach Spanien. Und Alex, da warst du doch derjenige, der uns damals den Trainerwechsel von Sevilla noch beschrieben hat. Hast uns damals noch gesagt, am 12. Oktober war das der Fall, hast du uns gesagt, okay, wer da jetzt kommt und was jetzt zu erwarten ist. Und jetzt können wir anscheinend schon feststellen, das lief irgendwie nicht so richtig. Ist das wirklich so?
Nee. Ja, der Trainerwechsel ist verpufft. Also von daher macht es ja wieder Sinn, dass just ich darüber spreche. Offenbar hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich damals auch das Thema angerissen hatte. Ja, sie haben völlig überraschend damals, also wirklich überraschend, José Luis Mendilibar entlassen, den Veteran, der ja völlig überraschend, also eigentlich ja als Retter kam im Frühjahr. Mhm. Nach einer fürchterlichen Grottensaison, ne, mit Abstiegsampf sollte sie einfach nur stabilisieren und vor dem Abstieg im Endeffekt retten, hat er ja dann geschafft und nebenbei die Europa League gewonnen. Das ist sein erster Titel überhaupt, also ein sensationelles Achievement, weil man ja damit überhaupt nicht rechnen konnte, wobei Sevilla und Europa League, irgendwo kannst du ja doch damit rechnen, wenn sie da mal sind. Aber nee, er hat also einen grandiosen Job gemacht und overachieved. Ja, aber in dieser Saison gab es offenbar aus Vereinssicht nicht diese Weiterentwicklung oder nicht diese, diesen Gang nach oben in die alten Gefilde, nämlich in die Europa-Gefilde, sondern sie waren wieder im Mittelfeld der Tabelle, gewannen mal, wieder mal unentschieden, wieder mal ein Sieg, dann wieder viele Unentschieden und plötzlich haben sie Mendilibar entlassen und das kam sehr, sehr überraschend. Und jetzt im Nachhinein musst du sagen, das war ein riesengroßer Fehler, dass sie ihn da entlassen haben, denn Diego Alonso, der Nachfolger, der noch nie in Europa gecoacht hat, nur in Südamerika, der stellt sich etwas weniger gut an als Mendilibar, um es mal wohlwollend zu formulieren. Ein einziger Sieg in 9 Spielen gelang ihm und das war im Pokal gegen einen Viertligisten. Ansonsten läuft es nicht so gut. 9 Spiele, 1 Sieg, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Also da hat man sich mehr erhofft, das klappt gar nicht. Punkteschnitt von Alonso übrigens 0,78. Punkteschnitt von... Das ist nicht so toll, ne? Der Punkteschnitt von Mendilibar vorher übrigens 1,47. Also eigentlich doppelt so hoch. Mhm. Ich glaube, allein daran kann man erkennen, dass es nicht so wirklich funktioniert hat, dieser Trainerwechsel. Oder dass man sagen muss, das war ein Griff ins Klo. Man hat da wirklich vorschnell überhastet und fast schon grundlos Mendilibar entlassen. Und unter Alonso wird es nicht besser, sondern wesentlich schlechter. Und jetzt könnte es sein, dass wir demnächst bald den nächsten Trainerwechsel bei Sevilla haben, denn sie haben ja gestern ihr Endspiel in der Champions League verloren gegen Eindhoven nach 2:0 Führung. Es sah ja alles wunderbar aus, ne? Reaktion der Mannschaft, sie waren auch verdient in Führung. 2:0 ist ja auch ein vermeintlich komfortables Polster. Und dann ging es komplett schief, noch 2:3 verloren, gelb-rote Karte kassiert, Rückstand kassiert, Eigentor geschossen, auch ein bisschen unglücklich und dann in der 90. das 2:3, also Krisenstimmung schlechthin danach, Pfiffe im Stadion. Es gab wohl auch Vorstand Rausrufe, um es jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen. Also es richtet sich die Kritik nicht gegen den Trainer, sondern obviously aus Gründen dann natürlich dann doch eher gegen die handelnden Personen im Hintergrund. Krisenstimmung schlechthin und deswegen könnten wir bald wieder den nächsten Trainerwechsel bei Sevilla haben.
Ja, vor allem, sie können jetzt nicht mehr, also wahrscheinlich nicht mehr die Europa League gewinnen, weil sie jetzt Vierter in der Champions-League-Gruppe sind. Doch. Ja, wenn sie gegen Lens gewinnen auswärts.
Wenn sie gegen Lens gewinnen, sind sie punktgleich mit Lens, haben direkt einen Vergleich gewonnen, weil ich ein Spiel war unentschieden. Dann sind sie wieder Dritter, spielen wieder in ihrer Europa League.
Der klassische Sevilla-Weg. Die Champions-League-Millionen mitnehmen aus der Gruppenphase, um dann in die Europa League zu kommen und die zu gewinnen.
Ja. Wenn du aber gestern die Bilder im Stadion gesehen hast, also die Mannschaft, wie die perplex war, das hat sich fast schon nach Abstieg angefühlt. Also wirklich leere Blicke auf den Rängen des Stadions mit Schlusspfiff, sofort leer, oder drei Viertel leer, ne? Also wirklich, als hätte einer den Stecker gezogen. Das hat das hat sich schon hart angefühlt, als wenn sie eben ja nicht noch die Chance auf die Europa League haben, sondern als wenn sie jetzt wirklich, wirklich direkt ausgeschieden, obwohl sie ja wirklich noch den Matchball für ihre geliebte Europa League in der Hand haben. Aber das hat sich schon gestern sehr, sehr krass angefühlt im Stadion und die Bilder haben für sich gesprochen. Man hat auch am Jubel von Alonso gesehen, wie wichtig diese Führung für ihn persönlich war oder wie wichtig ein Sieg gewesen wäre, dass er da gejubelt hat, ja, als wenn das irgendwie ein Halbfinale oder so wäre. Also es geht schon um seinen Job, das hat er gemerkt und ja, es könnte jetzt sein, dass er diesen eben verliert, denn seine Bilanz ist wirklich desaströs. Und deswegen muss man echt sagen, kompletter Griff ins Klo, dieser Trainerwechsel. Also war auch grundlos, auch komisch. Also der Zeitpunkt war ja typisch diese Länderspielpause, ne? So komisch ist ja, er dann genau, nicht, ja. Weil da verlieren ja oft die Vereine die Nerven, aber er war damals wirklich ziemlich unbegründet.
Sie hatten Spiel gegen Real oder irgendwie so, also
genau, das Spiel gegen Real war das erste von Alonso. Ach, das war das, was
dann danach kam, stimmt, richtig.
Ja, genau. Aber sie hatten, das lassen wir nachgucken, sie hatten bei Barca nur 0-1 verloren in der 80. durch ein Ramos-Eigentor, also ein Spiel, das auch unentschieden ausgehen kann. Und danach hatten sie zwei Unentschieden. In Eindhoven das 2-2, da kassierten sie das 2-2 in der 95. Minute, in der Nachspielzeit, also extrem bitter. Und dann gegen Rayo gab es auch ein 2-2, da schossen sie aber in der Nachspielzeit den 2-2 Ausgleich nach 0-2 Rückstand. Also da kannst du sagen, okay, Fehlstart, aber die Mannschaft hat ja eine Reaktion gezeigt. Also nach diesen drei Spielen ohne Sieg wurde Mendilibar völlig grundlos, oder nicht völlig grundlos, aber völlig überstürzt entlassen. Ja, wirklich komplette Fehleinschätzung offenbar.
Und er hat ja noch keinen neuen Job. Also vielleicht holen sie ihn ja einfach zurück.
Ich wollte gerade sagen.
Der italienische Weg quasi.
Wenn die Europa League Quali fix ist jetzt am letzten Spieltag, dann sollten sie ihn wieder zurückholen, damit sie dann das Ding wieder ziehen.
Ja, also sie hatten jetzt, glaube ich, übrigens Sevilla, und da sind wir auch dann beim Thema, ne, Unstetigkeit und Chaos, schlingernder Weg und mal macht man so, mal so, nichts klappt. Ich glaube, es wäre der fünfte Trainerwechsel in 15 Monaten, wenn sie den jetzt wieder entlassen. Oder es ist schon der fünfte irgendwie so. Also das zeigt schon auf, ne, dass dieser so stolze Verein, der ja regelmäßig die Europa League gewinnt, aber irgendwie komplett den Faden verloren hat und von dieser Stabilität, der regelmäßig sie auf Platz 4, 5, 6 führte in den letzten Jahren, dass sie da komplett den Faden verloren haben und von einer Krise in die nächste wanken, ne?
Fußball, ein so tolles Geschäft. Aber wir haben zum Glück auch noch positive Geschichten. Wollen wir eine Feel-Good-Story? Ja, jetzt kommt eine Feel-Good-Story, nämlich Atalanta in der Champions League. Da hätte ich Bock drauf.
Bologna.
Bologna.
Schau, Atalanta nehmen wir auch ja, noch ja, genau, mit rein.
Die liegen ja nur aktuell auf dem Champions League-Platz, oder?
War nee, das, die sind auch in Reichweite.
Meine Güte.
Sind nicht so weit weg.
Ja, okay, stimmt, richtig.
Genau. Ja, bringen wir mal was Positives. Also Blick auf die Tabelle. Die Roma ist wieder rangerückt an die Champions-League-Plätze. Nur noch 3 Punkte hinter Napoli. Aber eben ist da nicht allein als Fünfter, sondern punktegleich ist Bologna auch da. Und Bologna hatten wir schon mal, Thiago Motta thematisiert, der Trainer, der logischerweise auch jetzt wieder sehr positiv im Fokus steht. Denn das Besondere, also Motta hat letztes Jahr schon eine richtig gute Arbeit geleistet. Bologna hat einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Aber ich bin überrascht, dass sie jetzt wieder so weit vorne dran sind, weil sie im Sommer schon einen heftigen Cut hatten an was die Verlust von wichtigen Spielern betraf. Das ging los mit Arnautovic, ist nicht mehr da. Dominguez und Schouten, das war das Herz, das Zentrum, das zentrale Mittelfeld. Beide Stammspieler wurden verkauft. Und Cambiaso, jetzt bei Juve auch eine ordentliche Rolle spielt, mittlerweile italienischer Nationalspieler, wurde auch, also der war nur ausgeliehen. Also die haben vieles verloren und haben es aber trotzdem jetzt wieder geschafft, sehr weit vorne mit dabei zu sein, was eben sehr viel mit der Art von Thiago Motta zu tun hat. Also der wird in nicht allzu langer Zukunft, wird der an größeren Fußballschauplätzen tätig sein. Weil
Sevilla.
Wer weiß. Weil er weiterhin einen sehr ansehnlichen Fußball spielen lässt. Das ist ein sehr flüssiger Fußball, sehr viel Bewegung. Also Bologna als Gegner zu lesen, ist sehr schwierig. So die Grundformation ist ein 4-2-3-1, aber eigentlich ab Mittelfeld nach vorne bewegen da sich alle in sehr vielen Rochaden, sind schwer greifbar, die Außenverteidiger schieben mit an.
Relationismus oder wie? Also so wie Dines?
Thiago Motta oder wie meinst du? Es ist wirklich ein sehr fluid, glaube ich, ist ja mittlerweile so ein Wort, was sehr gerne benutzt wird. Und das passt wirklich, weil du die im wahrsten Sinne des Wortes schwer greifst Und dann gibt es halt so ein paar Spiele, und jetzt kommt vielleicht, erinnert sich der ein oder andere Bundesliga- oder FC Bayern-Beobachter auch, Joshua Zirkzee ist seit Arnautovic sozusagen im Sommer verkauft wurde, der klare Nummer 1 Stürmer und macht es richtig, richtig gut. Hat schon 5-mal getroffen, hat dazu noch 5 Großchancen vorbereitet. Das zeigt eben, er ist so ein bisschen so eine 9,5 wird er in Italien bezeichnet, als ein sehr spielstarker Mittelstürmer, der gut die Bälle festmacht und der auch technisch, aber wirklich eben in dieses fluide Spiel wunderbar mit reinpasst, in diese vielen Positionswechsel. Jetzt am Wochenende hat Bologna Torino geschlagen, 2-0, und Ivan Juric, der Trainer von Torino, wurde danach auf Zirkzee angesprochen und er hat gemeint, Zirkzee erinnert mich in gewissen Bewegungen an Ibrahimovic. Also das zeigt eben, dass Bologna da auch das sehr clever gemacht hat. Sie haben Arnautovic abgegeben, der die letzten Jahre sehr wichtig war, der aber schon in der vergangenen Saison so ein bisschen mit Thiago Motta, das lief nicht immer ganz rund. Und Zirkzee hatten sie eben schon im Sommer 2022 fest verpflichtet, haben ihn so ein bisschen im Schatten von Arnautovic halt sozusagen ranwachsen lassen. Und jetzt ist er in diese Rolle reingeschlüpft und macht das wunderbar, wie gesagt. Ja. Zirkzee ist so ein Name. Dann ein anderer Name vielleicht, Riccardo Calafiore wird dem wenigsten was sagen. Das war ein Roma-Talent, der bei der Roma als sehr junger Spieler ja hochtalentiert war. Von dem hat sich dann ein bisschen die Spur verloren. Der war zuletzt in der Schweiz. Den hat Thiago Motta zurückgeholt, eigentlich ein Außenverteidiger, und der spielt jetzt zentral, den hat er zum Innenverteidiger umfunktioniert und ist da spielstark, passt da wunderbar mit rein, zeigt eben wieder, dass Thiago Motta wirklich auch in der Entwicklung von jungen Spielern sehr gutes Händchen hat. Im vergangenen Wochenende hatte die Bologna Startelf einen Altersschnitt von 24, also auch sehr viele junge Spieler. Luis Ferguson, ganz, ganz interessanter Mann, so ein einer der Zehner, sage ich mal, der eben überall unterwegs ist, sehr abschlussstark. Letztes Jahr, glaube ich, hat er 8 Saisontore, jetzt ist schon wieder bei 3 oder 4. Da hat Juve anscheinend auch ein Auge drauf. Also das ist eine Mannschaft, die Spaß macht. Und das Schöne ist, Thiago Motta ist logisch in einer extrem starken Position, weil von außen logischerweise ganz viele, oder auch Bologna, klar ist, dass Thiago Motta nicht mehr ewig in Bologna sein wird, weil er allein auch durch seine Vita als Spieler, was er alles mitbringt, als Triple-Gewinner mit Inter, als ehemaliger Barca-Spieler, also der hat das Standing, um auch bald einen größeren Verein zu haben. Und Thiago Motta hat jetzt mal den Nebensatz fallen lassen: Wenn ihr mir im Winter Leistungsträger verkauft, dann höre ich auf. Also es zeigt eben auch, dass er in einer sehr starken Position ist und dass Bologna logischerweise jetzt auch einen Teufel tun wird, dieses, sage ich mal, so gut funktionierende Mannschaft jetzt wahrscheinlich im Winter dann auch erstmal sich sozusagen nehmen zu lassen. Dementsprechend weiterhin ein Auge drauf halten. Bologna ist zum Beispiel auch bisher, hat schon gegen Juve und gegen Inter gespielt, beides mal auswärts, beide Spiele nicht verloren. 2-mal unentschieden gespielt, und gegen Juve gab es als letzten Punkt dazu eine schöne Geschichte, da haben sie 1-0 geführt und dann gab es eigentlich einen Elfmeter, der ganz klar ein Elfmeter war, den sie nicht bekommen, und Juve macht danach noch das 1-1, und nach dem Spiel hat es eine wunderbare Interviewszene gegeben. Thiago Motta wurde halt auf die Szene angesprochen und seine Antwort war, er stand da und hat 20 Sekunden lang gar nichts gesagt. Dann hat der Interviewer irgendwann verstanden, okay, ich verstehe, das ist ihre Reaktion drauf, und hat das so gemeint, wollen wir über andere Dinge sprechen? Und Thiago Motta, sehr gerne. Und dann haben sie halt wieder ganz normal weitergeredet. Also ist ein Mann auch, der Charisma hat und ja, der mit Bologna weiterhin einen sehr, sehr ansehnlichen Fußball spielen lässt.
Erst 2-mal hat Bologna verloren, nur ja. Juve und Inter haben seltener verloren, ja. Nämlich einmal.
Letzter Punkt, sehr starke Defensive. Er hat hinter Inter und Juve die stärkste Defensive, aber nicht eben, weil sie tief stehen oder so, sondern weil sie aktiv verteidigen, hohe Ballgewinne, gehen früh ins Gegenpressing, machen viel mit Ball, sind eben manchmal, lassen ein paar Chancen auch noch liegen. Also die könnten eigentlich auch noch sozusagen, wenn sie nochmal effektiver werden, können sie nochmal was draufpacken, aber schöne Geschichte, und wie gesagt, Thiago Motta, schon mal merken, der wird in nicht allzu langer Zeit woanders auftauchen.
Das hatten wir ja damals schon thematisiert, als Bologna hier zuletzt in der Ligatur Thema war. Dann weiß ich jetzt gar nicht, Hendrik, was wir in der Premier League jetzt gerade noch behandeln, denn da gab es gestern, also das hat niemand außer uns mitbekommen, aber wir haben mitbekommen, dass es ein Battle gab zwischen Aston Villa und Manchester United. Wer hat gewonnen?
Naja, Manchester United hat ja noch alle Chancen, in der Champions League zu bleiben.
Alle Chancen, wirklich.
Und im Endeffekt, ich habe bei United, man erzählt ja seit Jahren das Gleiche eigentlich, von daher würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was zu Aston Villa sagen.
Ja, sehr gerne.
Die tatsächlich also das Überraschungsteam der Premier League im Moment sind, auch mit einem alten Bekannten, also der FC Sevilla wurde ja angesprochen mit Unai Emery, Trainer bei Aston Villa seit jetzt etwas mehr als einem Jahr. Ist Steven Gerrard nachgefolgt. Die Villa-Fans waren, glaube ich, als Emery kam, so ein bisschen nicht so wahnsinnig begeistert, weil man ihn hier in England natürlich vor allem in seiner Zeit beim FC Arsenal in Verbindung bringt, wo er eine etwas ungünstige Figur gemacht hat. Was auch mit seiner Sprache zu tun hat. Er hat versucht, konsequent Englisch zu sprechen. Das war halt nicht immer perfekt. Das wurde ihm dann hier in England immer nachteilig ausgelegt. Da wurde so ein bisschen zu einer Witzfigur erklärt. Und das bei den Engländern, die ja nun außer ihrer eigenen Sprache überhaupt keine anderen Sprachen sprechen. Also das war nicht fair. Und insgesamt muss man aber auch sagen, dass dieses Engagement bei Arsenal, das lief halt nicht glücklich für Emery. Nachfolger von Arsene Wenger zu werden, direkter Nachfolger, ist vielleicht dann einfach auch für, also das hat man ja bei Arsenal gesehen, wie lange die gebraucht haben, um jetzt unter Arteta so einigermaßen wieder in die Spur zu finden, ist einfach auch wahrscheinlich einer der schwersten Jobs im Weltfußball. Und jetzt bei Aston Villa stellt er seinen Ruf aber komplett wieder her und erarbeitet sich gerade extrem viel Anerkennung, weil er diesen Verein, der auch wie Everton eigentlich ein Traditionsverein ist, große Fanbasis, aber immer so ein bisschen unterm Radar, auch in der internationalen Wahrnehmung, weil er diesen Verein halt wirklich also jetzt auf Platz 4 aktuell geführt hat. 2 Punkte Rückstand nur auf Tabellenführer Arsenal, 1 Punkt Rückstand auf Manchester City, Punkt gleich mit Liverpool. Das ist wirklich beachtlich und ich meine, es redet jetzt niemand davon, dass Aston Villa Meister wird, weil da wird es dann wahrscheinlich, da wird dann an Manchester City oder im Zweifel noch irgendwie Liverpool und Arsenal nichts, an denen wird man nicht vorbeikommen. Aber um die Champions League oder Europa League Plätze kann Aston Villa auf jeden Fall mitspielen. Das ist beachtlich, wenn man sieht, dass die als Emery das Amt übernommen hat, vollkommen ziellos gespielt und gegen den Abstieg gespielt haben. Und Aston Villa ist extrem heimstark, heimstärkste Mannschaft der Premier League im Moment. Extrem offensivstark auch, ist vor allem Ollie Watkins zu nennen, der Torjäger. Aston Villa hat hinter Man City zusammen mit Newcastle die meisten Tore in der Premier League geschossen, kassieren auch vergleichsweise viel. Also es ist nicht so, dass die eine extrem starke Defensive hätten, von der sie nur profitieren, sondern sie schießen einfach extrem viele Tore. Haben zum Beispiel Brighton 6-1 geschlagen, also das Brighton, das ja auch und auch vollkommen zu Recht, der viel gelobt wird, haben West Ham 4-1 geschlagen, haben zuletzt bei Tottenham gewonnen. Im Verfolgerduell, also jetzt auch nicht nur gegen Laufkundschaft gespielt. Und das ist tatsächlich beachtlich und interessant, finde ich, dass Emery bei Aston Villa die effektivste Abseitsfalle im europäischen Fußball etabliert hat. Das hat man jetzt auch
noch
gegen,
besser als die der Spurs, ja? Von Postecoglou.
aber
im
zu 9 11.
gegen 11.
Genau. Das hat man ja auch gegen Spurs gesehen, wo Spurs ja auch mehrere Tore wegen Abseits aberkannt wurden, wo man dann immer so ein bisschen dachte, naja, das Pech gehabt, Spurs, und wenn nur irgendwie so 2-3 Zentimeter und so, dann hätte das Spiel auch ganz anders laufen können. Aber das ist halt schon, das ist halt kein Zufall, dass Aston Villa die Spieler ins Abseits stellt. Also es gibt die Zahl, die habe ich gelesen, dass seit Emery übernommen hat Aston Villa den Gegner 163 Mal ins Abseits gestellt. In der Premier League, der Verein mit den zweitmeisten Abseitsstellungen war Liverpool mit 93. Aston Villa also wirklich einen deutlichen Vorsprung und das ist extrem interessant und das zeigt halt auch, dass jetzt nicht nur, also Aston Villa, die haben viel Geld, die geben viel Geld aus, haben auch vor der Saison wieder extrem ambitioniert eingekauft, unter anderem mit Moussa Diaby von Leverkusen. Aber man sieht auch schon daran, wie sie spielen und auch gerade an dieser Abseits-Thematik, dass Unai Emery einfach auch ein extrem guter guter Trainer ist und das tatsächlich hinbekommt, seiner Mannschaft einen Stil zu verpassen und auch so Instrumente zu entwickeln, also Stichwort Abseitsfalle, die dann wirklich eine Waffe sind. Und das ist total interessant zu sehen, die spielen ansehnlichen Fußball und wie gesagt, also Aston Villa, leidenschaftliche Fanbasis, Stimmung bei den Spielen ist Wahnsinn. Also es ist auch einfach aus, ich sag mal, fußballromantischer Sicht, es ist gerade extrem interessant. Oh. Und bin gespannt, wo es hingeht. Die spielen jetzt halt nächste Woche gegen Man City. Mhm. Ich glaube, danach gegen Arsenal. Da wird man dann wahrscheinlich so ein bisschen sehen, wo die sich einpendeln und ob sie wirklich um die Meisterschaft mitspielen können. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber die werden auf jeden Fall eine gute Rolle spielen können. Gerade auch, wenn man sieht, dass so traditionelle Champions League-Anwärter wie vielleicht Man United oder auch Chelsea halt deutlich unkonstanter sind, hat Aston Villa auf jeden Fall eine Chance, sich da irgendwo so um Top 4 zu etablieren. Und das ist eine Entwicklung, die war so nicht abzusehen. Zumindest war sie hier in England nicht abzusehen. Also ich glaube, weil Emery auch insgesamt unterschätzt wurde. Ich meine, wenn man sieht, was er in seiner Karriere schon erreicht hat, Sevilla, aber auch PSG trainiert, Villarreal natürlich, den ins Champions League Halbfinale gekommen. Das ist halt schon eine Biografie, die für sich spricht. Aber in England war er halt immer vor allem mit seiner Zeit in Arsenal assoziiert. Und von daher ist es schon eine riesige Überraschung, was er bei Aston Villa gerade leistet.
Also ich sage euch, am Wochenende vom 9. und 10. Dezember, da fallen die Entscheidungen, die hier in der Ligatur angekündigt wurde. Denn wir haben ja vorhin schon rausgearbeitet, dann wird Xavi entweder entlassen oder er hat die Wochen der Wahrheit hat er durchbekommen. Und dann wird nämlich dieses, also Bournemouth, Manchester City und dann eben Arsenal. Und Arsenal ist eben am 9. Dezember ist das Spiel für Aston Villa. Dann wissen wir auch, wo Unai Emery steht. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt wählen könnte, ob wir eine Champions League haben wollen mit Bologna, mit Aston Villa, ich würde sagen... Mit dem VfB Stuttgart, ja, go for it, bitte. Also, stop the count.
Mit Girona?
Girona war ich mir jetzt nicht ganz das Märchen, ehrlich gesagt, sorry. Da kann ich mich nicht zu sehr verbiegen. Aber
deswegen habe ich es ja.
Sign me up for it, ich wäre mit dabei. Das wäre ja wirklich ganz, ganz fantastisch. So, wir haben es natürlich geschafft, hier trotzdem wieder in der Überlänge zu landen. Aber so ist das wahrscheinlich einfach bei uns. Aber wir wollen noch schnell unsere Awards vergeben. Das geht ja auch ein bisschen fixer. Das heißt wieder MVP der aktuellen Phase, Unsung Hero der aktuellen Phase und Moment des letzten Spieltags oder was uns einfach so im Hirn geblieben ist. Du darfst anfangen, Alex. Wer ist denn dein MVP aktuell?
Antoine Griezmann ist mein MVP. Hätte eigentlich auch gut und gerne der MVP der letzten Saison sein können. Zumindest bei uns im Tiki-Taka-Podcast wurde er es. Für La Liga wurde Ter Stegen zum MVP der Saison gewählt, auch nicht ganz unverdient, ne? Und deswegen muss ich hier mal ein Loblied auf Griezmann singen, was wir, glaube ich, in dieser Stelle noch nicht getan haben. Deswegen ist es überfällig. Er ist in herausragender Form und zwar wirklich im ganzen Kalenderjahr 2023 und auch erst recht jetzt in der Saison. 13 Tore in 18 Spielen. Er ist wirklich der Talisman, der Goalgetter von Atletico, der Seele, Herz, Motor, Maschinenraum, alles, was du willst, kannst noch ein paar andere Wörter benutzen. Also wirklich Dreh- und Angelpunkt. 9 Tore in 13 Spielen in La Liga, 4 Tore in 5 Spielen in der Champions League. Das ist ja herausragend. Das sind ja fast schon Haaland-Zahlen, ne? Mhm. Kennt man ja eigentlich gar nicht. Bei Griezmann, weil er eigentlich gar nicht so bekannt dafür ist, dass er reihenweise Tore schießt. Ich glaube, er hat noch nie in der Saison mehr als 15 geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Also umso bemerkenswerter, dass er so viele schießt. In fantastischer Form, wirklich. Eingebunden wie kein anderer in seiner Mannschaft. Wenn du seine Heatmap anschaust zum Beispiel, es gibt ja die eine Position, die er hat, gibt es gar nicht, weil er überall auf dem Feld ist und wirklich die komplette Heatmap ist rot.
Weißt du, wie man das also in Italien nennt? 9,5. Habe ich heute gelernt.
In Spanien nennt man sowas einen Todocampista, also einen Ganzfeldler, ne, der auf dem ganzen Feld überall ist. Es ist wirklich grandios. Erobert Bälle im Sechserraum, lässt da prallen, spielt weiter, kämpft rechts außen, erobert dann den Ball, grätscht an der Seitenlinie, vorne macht er das Ding rein oder legt ab auf Morata. Also wirklich eine Freude, ihm zuzuschauen. Und ja, deswegen mein kleiner Geheimtipp, weil Barca kriselt ja, haben wir ja festgestellt, achtet auf Atletico in der Saison. Champions League, klar, weiß man nie, weil K.O.-Wettbewerb, aber in La Liga, da haben sie gute Chancen, mal nicht nur in den Top 3 zu landen, wie immer, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weiter oben. Wenn Griezmann in der Form bleibt, gute Chancen.
Toto Campista, sehr schön. Aktuell 4 Punkte hinter Girona und Real. Christian,
wen? Aber ein Nachholspiel aber ein noch Spiel in der
weniger. Ja. Ah ja, stimmt, genau, richtig, ja.
Ganz genau.
Danke, sehr gut.
Bei mir, der MVP, da kann sich jetzt die Brücke zu Griezmann schlagen. Ich fand alles, was Alex gesagt hat, am ersten oder zweiten Champions-League-Spieltag war ja Atletico bei Lazio. Und da habe ich es auch, das war unfassbar, auch sein Fußball-IQ von Griezmann. Da hat er phasenweise in Hälfte 2 nur mit einem Kontakt gespielt und jedes Mal Räume geöffnet. Das
hat Jürgen Klinsmann auch, da war der Ball halt
schon weg. Das war wirklich herausragend, weil die Zahlen sind ja schon Wahnsinn, die Alex anspricht, aber ich finde jetzt auch weg von den Toren. Also so viel Fußball-IQ ist mir extrem hängen geblieben. So, und jetzt schließt sich der Kreis zu Lazio. Denn MVP steht ja für Most Valuable Player, wie wir alle wissen. Und da muss ich momentan Ciro Immobile nennen. Es ist unfassbar. Also Lazio, dazu muss man sagen, in der Liga stehen sie alles andere als gut da. Glaube ich nur 17 Punkte, Rang 11 hinter Frosinone und Monza, also zum Vergessen. Aber in der Champions League sind sie jetzt eben schon einen Spieltag vor Schluss fürs Achtelfinale qualifiziert, in der Gruppe mit Atletico und auch Feyenoord. Und Feyenoord ist eine richtig starke Mannschaft, die jetzt sicherlich nicht den großen Namen hat. Aber dass Lazio in dieser Konstellation schon einen Spieltag vor Schluss durch ist, hätte ich nicht damit gerechnet. Und es hat damit zu tun, dass am Dienstag, also gegen Feyenoord, vor 2 Wochen hat Immobile das 1-0, das Entscheidende gemacht. Es blieb beim 1-0 und jetzt am Dienstag gegen Celtic 0-0 lange Zeit, 75. Immobile kommt, am Ende 2-0, beide Tore Immobile. Also er ist wirklich sowas wie die Lebensversicherung schlechthin. Hat ja dieses Tor gegen Feyenoord, war sein 200. Pflichtspieltor für Lazio, also für einen Verein. Da können, glaube ich, nur Lewandowskis und also es gibt, glaube ich, nur 3 oder 4 in Europa aktive Spieler, die das momentan vorweisen können für einen Verein. Und er ist auch in den letzten 6 Lazio-Spielen, hat Immobile alle Tore für Lazio erzielt. Da kann man jetzt drüber reden, dass das logisch nicht gut für Lazio ist, aber es zeigt eben für mich, ein MVP ist eben der den großen Unterschied für seine Mannschaft macht. Und das macht Immobile. Und wie gesagt, allein die Champions League Quali fürs Achtelfinale, da reden wir ja auch über viel Geld. Das tut Lazio sehr gut. Und dementsprechend, auch wenn Lazio in der Liga sehr enttäuschend dasteht, ist er für mich, kommen wir da um ihn nicht drumherum.
Stark. Ciro Immobile, das ist doch schön. Und wen darf ich für die Premier League aufschreiben, Hendrik?
Ich würde, wenn das okay ist, vielleicht die Kategorien so ein bisschen verlassen und stattdessen, weil ich jetzt nicht gewusst hätte, wie ich das ansonsten hätte einordnen können, ganz kurz einen kleinen Nachruf vortragen auf Harry Venables, über den ich vielleicht ganz kurz was sagen würde, der gestorben ist am Wochenende im Alter von 80 Jahren und der vor allem in England bekannt ist als Nationaltrainer der Engländer bei der EM 1996, die für ganz viele Engländer vor allem, ich würde mal sagen, so Mitte 30 bis Mitte 40 so das fußballerische Erweckungserlebnis waren und das Sommermärchen, also im Vergleich zu Deutschland 2006 drängt es ja so ein bisschen auf. Der Fußball war nicht überragend, aber man hatte halt diese Feel-Good-Stimmung im Land. Man hat die Niederlande geschlagen, 4-1, ist dann bekanntlich dramatisch an Deutschland gescheitert im Halbfinale im Elfmeterschießen. Und von Venables in Erinnerung geblieben ist aber dieses Bild, wie er nach dem Elfmeterschießen Gareth Southgate tröstet und Southgate also wirklich komplett konsterniert ist und wahrscheinlich auch in dem Wissen, was so in den nächsten Tagen in der Öffentlichkeit auf ihn einprasseln wird. Und Venables steht da und redet auf ihn ein und lächelt dabei die ganze Zeit, als wäre das halt überhaupt nicht schlimm, was Southgate da passiert ist. Und das ist, was tatsächlich alle, also in allen Nachrufen, alle Ex-Spieler, die sich äußern, was sie über Venables sagen, ist, dass ein total warmherziger Mensch war, ein total gutes Verhältnis zu seinen Spielern hatte, so eine Art väterlicher Freund auch, der für den Fußball in England wahnsinnig viel getan hat und vor allem immer mit dieser EM 96, diesem Summer of Love, in Verbindung gebracht werden wird. Und der ist, wie gesagt, am Wochenende gestorben und das wollte ich ganz gerne erwähnen.
Ja, sehr schön. Das finde ich auch sehr passend. Werde ich die Kategorie irgendwie umbenennen, beziehungsweise ach, die Hörerinnen und Hörer wissen ja, was gemeint ist, wenn dann mal diese Art von MVP hier auftaucht. Wen schreiben wir denn als Unsung Hero in die Liste, Alex, bei La Liga?
Einen alten Bekannten, den Hero des spanischen Fußballs. Sergio Ramos möchte ich da gerne nennen.
Stimmt, ja,
denn,
genau.
Denn er ist endgültig zurück in La Liga und bei Sevilla so richtig angekommen. Und zwar nicht nur, weil er jetzt ein Tor geschossen hat gegen Eindhoven, wenn auch nicht per Kopf. Aber in La Liga ist er richtig angekommen, indem er das gemacht hat, was er am allerliebsten tut, nämlich rote Karten sammeln. Er hat mal wieder einen Platzverweis bekommen und nicht nur, dass er einen bekommen hat, ist einfach eine schöne Story. Also schön, in Anführungszeichen, für ihn weniger schön, für uns Betrachter etwas amüsanter schön, sondern auch die Art und Weise. Er hat einen am eigenen Strafraum einen Gegner abgegrätscht und dann er war schon gelb vorbelastet, dann gab es die gelb-rote vom Schiedsrichter und wie man es in Spanien natürlich so macht, wie das Usus ist, rannten nicht nur Ramos, sondern auch 4, 5 andere Sevillanos auf den Schiedsrichter zu und redeten auf ihn ein, erzürnt und nein, das war kein Gelb und schaust dir bitte nochmal an auf dem VAR. Also Ramos und Co. Baten den Schiedsrichter doch bitte zum Bildschirm zu gehen. Dieser ging zum Bildschirm, sah sich die Szene an, strich seine gelbe Karte und zeigte ihm aber glatt rot, denn er war letzter Mann und hat den Gegner auch oberhalb des Knöchels mit gestrecktem Bein erwischt. Also statt gelb-rot gab es dann rot, weil Ramos ihn gebeten hat, bitte schau es dir nochmal an. Also auch eine sehr, sehr kuriose, ja, amüsante, muss man schon sagen, rote Karte. Und damit sammelt er weiter seine roten Karten, denn grandiose Statistik, wirklich fantastisch. Ja. Und deswegen ist er ein Hero, der hier besungen werden muss. Es war seine 29. rote Karte in seiner Karriere. Seit dem Jahr 2000 hat der Spieler auf Platz 2 übrigens, ein alter Bekannter, Thiago Motta, 16 rote Karten gesammelt und Ramos 29. Also eine gewisse Diskrepanz da und ja, und deswegen ist er einfach ein Hero, Ramos.
Ich habe diese Szene schon beschrieben bekommen in einem anderen Podcast mit dem Gelb-Rot. Was ich jetzt aber erst sehe, ist, dass Jesus Navas dann auch noch eine rote Karte bekommen hat.
Für Meckern,
hat.
Ja. Wegen Meckerns.
Weil sie so draufgegangen sind auf den Schiedsrichter. Oder dann, nachdem dann von Gelb-Rot zu Rot. Ah ja, gut. Fantastisch. Ja. Es gibt ja jetzt vom IFAB die Überlegung, dass in einem Testlauf nur noch, ja, also Zeitstrafe soll eingeführt werden und nur noch der Kapitän des Teams soll in bestimmten Situationen mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen, so wie man es aus dem Rugby ja zum Beispiel kennt.
Viel Glück in Spanien und Italien, ne?
Ah, komm, jetzt wollen wir hier mal nicht diese Klischees bemühen. Aber sorry, da hat der VfL Bochum genauso große Probleme wie jede italienische Mannschaft. Das können Fußballspieler einfach nicht. Deswegen.
Ja, weil sie es nicht müssen, weil sie nicht bestraft werden. Ne? So wird ja der Kreis draus, so schließt er sich ja. Deswegen ja. Wäre eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Aber für Spanien ist das schwer umsetzbar, weil das gehört da zum guten Ton, zur Kultur, dass man da auf den Schiedsrichter einbretscht und einredet und einstürmt.
Wir sprechen uns nochmal in ein paar Jahren. Vielleicht bekommt man dann deswegen auch so einen Turpin als Schiedsrichter daraus. Wenn du in so einer Kultur Schiedsrichter großziehst, sage ich jetzt mal, dann muss vielleicht auch von der Gegenseite dann ein bisschen mehr Dramaturgie reinkommen in alle Entscheidungen. Also ich hoffe, da tut sich noch ein bisschen was. Dann schauen wir mal in die Serie A. Wer ist da dein Unsung Hero?
Meiner hat jetzt nicht so einen großen Namen wie Sergio Ramos. Kennen vielleicht nicht so viele. Es geht um Alberto Dossena, das ist ein Innenverteidiger von Cagliari. Der hat bis vorletzte Saison hat der dritte Liga gespielt, war nicht groß im großen Fußball. Letzte Saison hat er dann mit Cagliari Serie B, also zweite Liga, gespielt, war da jetzt auch alles andere als Stammspieler, ist mit Cagliari aufgestiegen und jetzt ist er plötzlich absoluter Stammspieler bei Cagliari in der Innenverteidigung. Und hat zuletzt zweimal getroffen, Cagliari in den letzten Wochen auch unter Sir Claudio Ranieri, auf der Insel, der Trainer. Cagliari ist sehr schlecht gestartet, aber ist mittlerweile, hat sich im Moment eben von den Abstiegsrängen sozusagen auch, glaube ich, zwar nur ein Punkt Vorsprung, aber sie sind aktuell nicht auf dem Abstiegsrang, weil sie zuletzt eben am Wochenende hat Dossena getroffen, haben sie gegen Monza unentschieden gespielt, dann haben sie gegen FC Genua ein direktes Duell davor gewonnen. Gegen Juve hat er zuletzt auch ein Kopfballtor erzielt, wo Juve dann auch am Ende nochmal Probleme hätte, weil es 2-1 dann war und eng und Cagliari eng dran war. Und vor kurzem, das war dieses wilde Frosinone-Spiel, auch ein direkter Konkurrent, da lag Cagliari zu Hause 0-3 zurück bis zur 70. Minute und hat am Ende noch 4-3 gewonnen durch 2 Tore in der Nachspielzeit. Und das vierte und entscheidende hat er vorbereitet. Also er ist jetzt damit auch als Innenverteidiger der hinter Di Marco, glaube ich, der scoring-stärkste Verteidiger der Liga. 2 Tore, 1 Vorlage und ja, wie gesagt, eine kleine Figur, die man so nicht auf dem Zettel hatte, die, wie gesagt, lange dritte Liga gespielt hat und jetzt mit Cagliari zumindest wieder mittendrin ist im Rennen, nicht gegen den Abstieg, fand ich einen Namen, den man sicherlich nicht oft hört.
Ja, sehr schön.
Der aber zeigt, dass man eben auch vielleicht über den zweiten Bildungsweg, nenne ich es jetzt mal, dann auch trotzdem in der höchsten Liga eine wichtige Figur sein kann, weil er jetzt unabhängig von den Toren auch einfach Stammspieler in dieser Abwehr ist unter Ranieri und dementsprechend da sicherlich alles probieren wird, damit Cagliari am Ende nicht wieder runter muss.
Und man muss ja sagen, zwei Tore bei einem Team, das insgesamt nur 13 erzielt hat, sehr gut. Irgendwann müssen wir auch mal darüber, irgendwann müssen wir darüber mal sprechen hier in der Ligatur. Empoli 8 Tore in 13 Spielen, Verona 9 Tore, Salernitana 10, Lecce 10, wenn ich es hier gerade richtig, Torino 10, Lecce hat immerhin 15, Udinese nur 9, also
geht mehr.
Ja, würde ich auch sagen. Gibt's noch. Aber gut, ja, sehr schön. Alberto Dossena, den merken wir uns ab jetzt. Dann, Hendrik, nachdem du uns ja quasi Unsung Hero und MVP in einem geliefert hast, darfst du mal deinen Moment der Woche nennen. Was war der?
Ja, ist relativ einfach und jetzt sprechen wir doch noch über Manchester United. Ist natürlich das Tor von Alejandro Garnacho.
Ja, stimmt, das war ja auch diese Woche, ja.
Genau, kein so schlechtes Tor gegen Everton am Wochenende. Everton, wie gesagt, die großer Fan-Protest vorher und Stadion natürlich extrem aufgepeitscht und dann nach 3 Minuten Flanke von rechts, Dallo in die Mitte. Garnacho muss auch noch ein paar Schritte zur Seite machen, um sich entsprechend unter den Ball zu positionieren und dann Fallrückzieher, trifft den Ball wirklich perfekt und schlägt oben rechts im Winkel ein über Pickford. Pickford keine Chance. Und also das ist wahrscheinlich nicht nur der Moment der Woche, sondern ziemlich sicher das Tor der Saison.
Ja.
Und es wurden natürlich auch direkt Vergleiche angestellt mit anderen schönen Toren und vor allem Fallrückzieher-Toren. Da fällt dann als Vergleichsgröße immer Wayne Rooney ein gegen Manchester City. Mhm. 2011 war es, glaube ich. Wo Rooney aber, das habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut, den Ball mit so ein bisschen mit dem Schienbein trifft, also auch nicht 100% perfekt. Also ist natürlich jetzt Klagen auf hohem Niveau, das ist schon klar, aber dieses Garnacho-Tor ist der perfekte Fallrückzieher, das perfekte Tor und zeigt halt auch, dass bei Manchester United also schon auch noch Potenzial da ist. Also Garnacho ist 19 Jahre alt, spielt seine zweite Saison, er hat jetzt auch gegen Galatasaray getroffen also ganz klar Moment der Woche mindestens.
Aber absolut. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann googelt das oder gebt es in eine Suchmaschine eurer Wahl. Ein absolut fantastisches Tor. Absolut. Ah. Wirklich. Wirklich. Du hast, Henning,
du musst einen Einspieler wieder reinholen.
Intro, oder? Aber es war wirklich der perfekte Fallrückzieher, weil er ihn perfekt erwischt, weil er ihn auch quasi am höchsten Punkt erwischt und weil er ihn gerade noch so erwischt und weil er ihn dann aber auch so ins Tor macht, dass du jetzt auch nicht denkst, du hast ja auch manchmal Fallrückzieher, wo du das Gefühl hast, wäre der Torhüter jetzt nicht überrascht davon gewesen, dass aus dieser Situation ein Schuss wird, dann hätte er ihn gehalten. Bei diesem Tor auf gar keinen Fall.
Ich weiß, warum du dir das Tor so feierst, weil eine Flanke genau ankam.
Genau. Ja. Er war auch ganz schön frei.
Die Flanke kam allerdings auch nicht punktgenau an. Also
eigentlich zu hoch, deswegen musste er ja diesen Wahnsinns-Fallrückzieher machen.
Die Flanke war halt einigermaßen auf Verdacht in die Mitte gespielt und Garnacho, das sieht man auch in der Wiederholung, muss tatsächlich noch
deswegen läuft er dann Zeit so hin.
Machen, um sich zu positionieren. Aber das sind jetzt Kleinigkeiten. Also es ist tatsächlich, wie ihr sagt, der perfekte Fallrückzieher.
Also genau, wenn ich schon eine ungenaue Flanke feiere, dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was die Stunde geschlagen hat. Deswegen einfach absolut fantastisch. Und seien wir ehrlich, damit wird niemand mithalten können, außer Alex hat jetzt aus La Liga hier noch irgendwie was ganz Besonderes, was ich nicht mitbekommen habe.
Nee, ich habe kein Tor, keine Aktion, sondern ich will auch eine Personalie nochmal nennen. Irgendwie roter Faden bei mir ist ja immer Trainerpersonalien und wir hatten das Thema Rückkehrer in La Liga mit Sergio Ramos. Ein weiterer Rückkehrer in der Liga ist Marcelino Garcia Toral, der Trainer, der jetzt zu Villarreal zurückgekehrt ist, war ja in dieser Saison am Anfang der Saison bei Marseille und hat ja nach 7 Spielen hingeworfen, macht man bei Marseille ja offenbar so, und ist jetzt zu Villarreal zurückgekehrt, hat seinen Einstand gefeiert am Wochenende mit einem 3:1 gegen Osasuna und ist deswegen eine erwähnenswerte Personalie, weil er ja schon bei Villarreal war. Von 2013 bis 2016 hat er die recht erfolgreich gecoacht und wurde deswegen auch als Rückkehrer gefeiert. Ne? Villarreal hat das auch natürlich so marketingtechnisch schön romantisierend ins Bild gestellt und willkommen zu Hause in deinem Haus und ne? Etc. etc. Und wie gesagt, Traumstart mit einem 3:1. Villarreal ist in eine weitere Mannschaft, ähnlich wie Sevilla, die ja durch die Saison schlingern und komplett den Faden verloren haben, den sportlichen. Und man hofft natürlich, dass jetzt auch schon der dritte Trainer in der Saison, Setién, ging ja. Deswegen, Pacheta war dann der Nachfolger, wurde auch entlassen, deswegen auch wieder da Thematik, neuer Trainer soll für bessere Zeiten sorgen, aber die Hoffnung ist groß, denn Marcelino hat einen sehr hohen Punkteschnitt, den zweitbesten in der Vereinshistorie von Villarreal. Wer hat den besten Punkteschnitt, was glaubt ihr? Der Name ist heute schon gefallen, war bei Villarreal als Coach, obviously.
Emery.
Ganz genau. Ja, ja. Das ist der ich glaube, also Marcelino hat, glaube ich, 1,72 und Emery 1,75. Also ne, minimal, aber eben zeigt, da sieht man schon auf, die Hoffnungen bei Villarreal sind natürlich groß, dass unter Marcelino sie ja endlich wieder einen Schritt nach oben in der Tabelle machen können und sich stabilisieren können.
Stark, sehr gut. Auch, dass Marcelino noch jemand anders ist, als der Spieler dabei hat er gespielt hat. Das ist... das weckt auch nochmal Erinnerung. Aber jetzt will ich nicht auch hier das noch künstlich in die Länge ziehen. Christian, was schreiben wir bei dir als Moment der Woche auf?
Ja, der gibt sich in Italien auch relativ von alleine. Was hatten wir gerade? Garnacho ist 19, oder? Richtig? Mhm. In Italien hat am Wochenende im Milan-Dress ein gewisser Francesco Camarda sein Debüt gefeiert, und zwar im Alter von 15 Jahren und ich glaube 8 Monaten. Also ist jetzt der jüngste Serie A-Spieler aller Zeiten, hat bei Milan einen gewissen Paolo Maldini sozusagen dem Rekord abgenommen, der mit 16 debütiert hat. Und echt wunderschöne Bilder. Es war Milan-Heimspiel gegen die Fiorentina und es stand schon im Raum, weil Giroud war gesperrt, Okafor und Leao verletzt, Jovic hat angefangen und es stand schon in den Tagen davor, oh, wenn er einberufen wird, womöglich kriegt er seine ersten Minuten. Wunderbar, San Siro, die Kurve hat schon während dem Spiel Sprechchöre für ihn. Also der ist in der Milan-Jugend groß geworden, sagt, das cool. Ist sein großer Traum. Und wunderbar, als er zum Einwärmen geschickt wurde, hat er die Chöre aus der Kurve mitgesungen. Also echt wunderbare Bilder. Er hat danach auch gesagt, er kann logisch alle Chöre, kennt alle auswendig und hat das gesungen. Und als er dann reinkam, ich glaube Minute 82 oder 83, ein riesen Ballyhoo in San Siro. Ihm hast du erst gelächelt, als er reingelaufen ist. Also wirklich so eine kindliche Freude. Und jetzt gab es einzelne Stimmen in Italien, die auch gemeint haben, boah, muss man einen 15-Jährigen reinwerfen? Das kann man definitiv auch kritisch sehen. Aber ich würde sagen, Stefano Pioli, der Trainer von Milan, ist einer, der ein unfassbar gutes Gespür für auch ja, Sachen, die über den Fußball hinausgehen. Zur Erinnerung, er war der Trainer der Fiorentina, als Davide Astori verstorben ist, der wirklich einen sehr, sehr guten Draht, sehr gutes menschliches Gefühl hat. Und ich würde Pioli nicht unterstellen, dass er das aus Marketingzwecken getan hat, quasi um da jetzt irgendwie einen Rekord aufzustellen, sondern Pioli hat auch danach gesagt, für Talent gibt es kein, Talent hat kein Alter, so hat er es genannt. Hat er gesagt, der Junge hat unfassbares Talent, eine Zahl dazu. Es heißt, er hat bis jetzt knapp 90 Jugendspiele bestritten und das heißt, er hat um die 490 Tore da erzielt. Klar, das sind diese Geschichten, die kennen wir von früher auch, wenn da die Mini-Mbappés und Mini-Messis eben rumlaufen. Deswegen, ich will jetzt auch nicht, die Geschichte ist ja logisch auch die, man soll dem Jungen auch nicht zu viel Verantwortung auferlegen, aber ich würde den Pioli-Faktor da wirklich nicht außen vor lassen, weil Pioli hat ein sehr gutes menschliches Gespür und deswegen würde ich eben diese Marketingnummer eigentlich fast bei Pioli ausklammern. Er durfte jetzt gegen Dortmund am Dienstag, weil ja da auch wieder Personal sehr wenig war, durfte er noch gar nicht spielen, weil in der Champions League die Regel gilt, unter 16 darfst du nicht spielen. Dementsprechend wird aber sicherlich wahrscheinlich die nächsten Wochen auch immer wieder mal auf der Bank sitzen und die anderen Spieler haben auch gesagt, er ist unfassbar reif für sein Alter. Auch Pioli hat gesagt, der ist kein 15-Jähriger sozusagen, obwohl er noch 15 im Pass stehen hat und dementsprechend, ja, schauen wir mal, was da die nächsten Wochen und Monate draus wird. Er ist ein Riesentalent und es war wirklich, wie gesagt, allein dieses Bild, er läuft zum Aufwärmen und singt die Chöre mit, ein wunderbares Bild.
Also ich sehe schon, bis zur 82. Minute hattest du noch keinen Moment der Woche und dann hast du Pioli gefragt, kann man da noch was machen? Und er hat geantwortet, ja, kann man. Und gleichzeitig gibt das uns allen auch Hoffnung, wenn Talent kein Alter kennt, dann fühle ich mich, weiß nicht warum, gleich viel, viel besser.
Was dann noch alles möglich ist, Max. Was,
ja, also wirklich, ab jetzt ist nur noch der Horizont das neue Limit. Ach, egal. Ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mal wieder auf die europäischen Ligen zu gucken. Ganz herzlichen Dank an Alex Troika. Ich werde verlinken, wo man dir folgen kann. Und auf Viva la Liga kann man dich lesen. Und im Tiki-Taka-Podcast kann man dich hören. Danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
Großen Spaß gemacht, sehr gerne.
Herzlichen Dank an Hendrik Buchheister, kauft alle sein Buch, We Call It a Klassiker, die Engländer, der Fußball und wir, erschienen bei Pieper. Wunderbares Weihnachtsgeschenk, danke dir Hendrik, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Und herzlichen Dank natürlich an Christian Bernhard hier an meiner Seite. Nicht in allen sozialen Netzwerken vertreten, das wird immer noch hin und wieder thematisiert von Hörerinnen und Hörern, denen du fehlst, aber...
Kritisiert.
Ja, aber wenn wir sehen, was für ein zufriedener Mensch er ist, dann kann man eigentlich auch nur sagen, warum haben wir das nicht getan? Also danke dir, Christian, dass du mit dabei warst.
Danke, Max, für die Einladung.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Empfehlt den Rasenfunk gerne weiter, bewertet uns auf den Plattformen eurer Wahl und unterstützt uns auf rasenfunk.de/supportersclub. Könnt ihr diesem Supporters Club beitreten. Auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr für Weihnachten shoppen und darüber hinaus natürlich. Und dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Und geht mal auf rasenfunk.de, denn es gibt eine Fülle an Sendungen, die ihr hören könnt. Allein zur Bundesliga sind 2 diese Woche erschienen. Und es geht ja täglich eigentlich bei uns weiter. Danke fürs Zuhören. Bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.